Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und unter dem Vogelgezwitscher, unter dem strahlenden Sonnenschein in Hamburg sitzen mein geschätzter Kollege Simon Müller.
Hallo Frank.
Und ich bin der Frank Wechsel vom Trimark.
Ja. Wir haben die Aufnahme spontan verlegt.
Spontan verlegt, ja. Notgedrungen, Frank hatte das Aufnahmegerät zu Hause vergessen, darum sind wir bei mir im Garten.
Ja, ist auf jeden Fall schöner als drin im Büro.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Vogelgezwitscher, was ihr vielleicht hört, das hat nichts mit eurer aktuellen Leistung zu tun. Ja, voll am Anschlag, wenn ihr Intervalle lauft oder so, das kommt von uns.
Das vermischt sich vielleicht mit dem Vogelgezwitscher, was man dann beim Laufen oder auf dem Rad sowieso schon in seiner Umgebung hört.
Ja.
Vielleicht passt das ja auch gut zusammen, dann haben wir eine musikalische Meisterleistung erzeugt.
Ja. Ja, es ist Sommer. Es ist High Season.
Ja, es ging irgendwie schnell, ne? So wie es in Hamburg immer ist.
Unglaublich, unglaublich, ne? Und es findet tatsächlich der erste größere Triathlon seit langer, langer Zeit am Wochenende statt. Ein Triathlon mit Markennamen. Das haben wir lange nicht erlebt. Zwar nicht hier bei uns, sondern in Texas ist es, glaube ich, in Lubbock.
Ja, genau. Ironman 70.3 mit knapp 1000 Teilnehmern. Kein Profifeld, aber wird durchgezogen. Mike Riley, der bekannte Moderator, hat auch in den vergangenen Tagen gepostet, er freut sich schon darauf, das Ganze zu moderieren und da zu sein und wieder bei einem Event teilnehmen zu können. Hatte ich auch aus dem Augenwinkel an der einen oder anderen Stelle mal gesehen, dass das Event erwähnt wurde, und ich war mir da wirklich nicht sicher, ob das jetzt entweder ein Spaß ist oder veraltet oder wie auch immer, aber wir haben jetzt auch nochmal die Bestätigung bekommen, also dass die Veranstaltung findet ganz normal statt, so wie sie auch geplant war. Sowieso für Ironman-Verhältnisse eine relativ kleine Veranstaltung, eben mit knapp 1000 Teilnehmern. Aber ja, also ich bin mir nicht sicher, vielleicht kriegen wir die Bilder danach ja zu sehen oder mal ein Feedback, wie das da lief. Ich bin sehr gespannt, weil auch da natürlich, auch wenn es klein ist und es keine irgendwie Metropolregion ist, wird das wahrscheinlich alles unter den Konzepten ablaufen, die wir auch schon in den vergangenen Wochen hier und auch für die deutschen Veranstaltungen diskutiert haben. Ja, und wie das dann unter einer größeren Marke aussieht, können wir dann ja danach vielleicht mal irgendwie beurteilen, vielleicht aus der Ferne.
Ja.
Wird auf jeden Fall spannend. Also letztendlich kann man ja sagen, ganz egal, welches Land es jetzt ist, und es ist ein internationales Rennen, natürlich werden da keine Leute irgendwie weltweit anreisen, aber dass überhaupt in so kurzer Zeit und dann gerade auch in Amerika eine größere Triathlon-Veranstaltung stattfindet, hätten wir, glaube ich, vor einigen Wochen auch noch für unmöglich gehalten.
Nee.
Und deswegen mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, aber vorher sind ja noch wir beiden am Start, weil genau. Simon, das können wir jetzt verkünden, hat einen Nachrückerplatz tatsächlich bekommen. Ja. Ganz offiziell von der Nachrückerliste ist er mit am Start am Freitagabend, also in 3 Tagen beim Hallig-Dreathlon in, ich weiß gar nicht, ob es da einen Ortsnamen für gibt,
zur
Hamburger Hallig und zurück.
Ich hätte es fast verpasst, noch rechtzeitig die Anmeldegebühr zu überweisen. Ich weiß nicht, ob dann noch einer auf der Liste weiter hinten meinen Platz bekommen hätte.
Okay.
Da hieß es, ich habe nur eine Bestätigung bekommen, da hieß es, bis zum Wochenende bitte überweisen, und Freitagabend ist mir das dann eingefallen.
Ja.
Und dann habe ich echt nochmal Glück gehabt, glaube ich. Aber genau, es hat tatsächlich geklappt.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Also wir haben das ja hier gesagt, was für ein Format das ist. Radfahren, Laufen, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Und ich glaube, dir geht es da so wie mir. Es geht jetzt weniger um den sportlichen Ehrgeiz oder so, sondern einfach überhaupt mal so ein Format auszuprobieren. Und in der jetzigen Zeit, wo Wettkämpfe wirklich schon seit einer gefühlten Ewigkeit in weite Ferne gerückt sind,
ja,
da Wettkampfluft auch mit mehr oder weniger anderen zusammen, gemeinsam auf der Strecke, nicht wirklich dicht an dicht, ist ja auch ein Einzelstart, aber ja, da Wettkampfluft zu schnuppern.
Ja, also es ist eine kleine Veranstaltung. Wenn wir mal über Veranstaltungen mit so wenig Teilnehmern berichtet haben in der Vergangenheit, dann waren es in der Regel Olympische Spiele. In diesem Fall ist es der Hallig-Dreathlon, also dafür, dass
schön, 100 Teilnehmer.
Genau, und wir werden aber groß darüber berichten. Wir freuen uns drauf und wir wollen einfach mal gucken, wie Triathlon unter diesen Bedingungen stattfindet. Und wir beiden haben ein Luxusproblem. Wir haben eben schon lange darüber diskutiert, wie machen wir das eigentlich, weil es keine Transportmöglichkeiten geben wird aus Sicherheits- und Abstands- und Hygienegründen für die Wechselzonen. Das heißt, man muss sein ganzes Equipment von Anfang an mitnehmen. Ja, also rund 9 Kilometer Radfahren, 4 Kilometer Laufen, 400 Meter Schwimmen und das Ganze zurück. Und Simon und ich, wir überlegen, wie machen wir das mit dem Radfahren? Ziehen wir Radschuhe an und transportieren die Laufschuhe so, oder fahren wir mit Laufschuhen Rad?
Nee. Das mache ich definitiv nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es löse, aber ich werde nicht irgendwie noch ein. Ich schraube mir noch ein Körbchen ran und fahre damit Laufschuhen. Ich spare dann Zeit beim Wechsel, das ist natürlich wahr, aber das hätte ich dann vorher vielleicht auch mal ausprobieren sollen. Ja, ich weiß echt noch nicht, wie das irgendwie. Vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, vielleicht fahre ich mit so einem Umhängeturnbeutel, wo auch nicht viel mehr reinpasst als ein paar Schuhe.
Ja.
Und nehme den dann einfach auf den Rücken.
Ja. Ich glaube, wenn du die Schuhe mit der Hacke zuerst in den Beutel packst, ist das besser für die Aerodynamik.
Mal sehen, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Also ich bin da ganz, das wird ganz wild auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich total drauf, mal wieder Sport unter sowas wie Wettkampfbedingungen machen zu können. Das Ganze haben wir ja am Wochenende auch zelebriert, ohne dass wir selber tätig waren. Der Jahreshöhepunkt von Power & Pace stand an. Ja, Power & Pace, die Trainingspläne unserer Zeitschrift Triathlon, die haben von Anfang an das Ziel gehabt, am 21. Juni machen wir euch topfit, und für diejenigen, die in Frankfurt oder Rot gestartet wären oder irgendwo anders jetzt in der zeitlichen Umgebung, hätten wir da noch so Füllwochen eingeführt, um die Leute dann topfit zu machen. Aber das ist jetzt alles eben hinfällig geworden und wir haben gesagt, den Höhepunkt des Jahres am 21. Juni feiern wir trotzdem, und die Leute haben wirklich gefeiert. Ja, also wir haben das etwas anders gemacht als bei dem ersten quasi Testrennen, wo wir dann groß im Print berichtet haben. Dieses Mal haben wir aufgerufen, Leute, schickt uns euer Filmmaterial. Und was da reingekommen ist, großartig. Also wir haben ungefähr 200 Filme vorliegen, die wir jetzt sichten und neu schneiden und arrangieren zu einem großen Ganzen. Und was da dabei war, der Hammer. Ja.
Also du hast da den deutlich besseren Überblick. Ich habe einige Schnipsel gesehen und habe mich auch wirklich im absolut positiven Sinne köstlich amüsiert. Also vom auf der Stelle schwimmen im Pool für die begrenzte Zeit, die man sich im Wettkampf gesetzt hätte. Dann viele Leute, die das verwendet haben, was wir zur Verfügung gestellt haben, an quasi Equipment, um
Startnummer, genau, Medaillen zum Ausdrucken.
Genau,
und so.
Genau, ja. Also wirklich ja, ganz, ganz große Klasse. Ich weiß jetzt nicht, ob du, hast du einen Überblick darüber, wie viele Leute jetzt tatsächlich eine Langdistanz gemacht haben am Sonntag?
Ich habe es noch nicht ausgewertet, aber mindestens 20 haben ihre private Langdistanz ganz alleine
gemacht. Das ist so verrückt.
Ja, es ist Wahnsinn.
Das ist echt, das ist wirklich Wahnsinn. Ne?
Viele haben das auch genutzt, eine solche Distanz zum ersten Mal zu machen. Das haben wir immer wieder gehört. So jetzt ohne Wettkampfstress habe ich mich dann auch getraut, mal eine Mitteldistanz zu machen. Den Vogel hat für mich jemand abgeschossen, der die Strecken etwas modifiziert hat. Der ist einen Kilometer geschwommen. Am Ende ist er, glaube ich, 10 oder 20 gelaufen und zwischendurch ist er 440 Kilometer Rad gefahren in knapp 14 Stunden. ja, also Not macht erfinderisch, ja.
Falls er gerade zuhört, vielleicht kann er uns mal aufklären, ob das nur eine spontane Idee war und er am Ende irgendwie gar nicht laufen wollte, aber einen Platten hatte und noch nach Hause kommen musste oder so. Also nach der Radfahrt das irgendwie nochmal zu verbinden, ja, ich weiß nicht. Aber es ist irgendwie ganz komisch, weil ich erlebe jetzt so viel, ich muss für mich ehrlich sagen, ich komme mir so faul vor irgendwie in den letzten Wochen, weil ganz egal, das ist ja so einmal dieser Social-Media-Effekt, aber auch der Strava-Effekt natürlich. Es wird ja von jedem quasi immer nur das Highlight angezeigt und jeder, es ist nie die gleiche Person, sondern immer wer anders, aber du siehst gefühlt nur noch krasse Sachen.
Ja.
Also ein Freund von mir, der hat am Wochenende, das wusste ich vorher auch gar nicht, der Kanal, an dem wir in Lübeck ganz oft laufen, der hatte immer mal auf der Liste stehen, irgendwann im Leben diesen Kanal bis zum Ende zu laufen. Und das hat er am Wochenende gemacht, was bedeutet hat, es waren mehr als 68 Kilometer in der Hitze, die er dann da gelaufen ist. Also auch so halt wirklich völliger Schwachsinn. Anderer Bekannter von mir ist einfach mal mit dem Rad aus dem Norden bis nach Berlin gefahren, über 400 Kilometer, also Punkt-zu-Punkt-Strecke. Beziehungsweise A-B-Strecke, halt nur hingefahren und dann anders zurück. Also nur so eine verrückte Aktion, dann hier noch mit 400 Kilometer Radfahren und dann koppeln und das als Triathlon machen. Also momentan ist irgendwie ist ganz merkwürdig.
Genau, der Kollege heißt Jörg Augustin, der hat geschrieben, ich habe als Saisonhighlight versucht, die Bike-Strecke zu maximieren und dafür bei Swim and Run etwas Strecke rauszunehmen und hatte damit meinen ersten 400er. Der ist geschwommen, 1,1 Kilometer in 21 Minuten. Die Radstrecke war 440,5 Kilometer lang in 13,57 und dann ist er noch 20,5 Kilometer gelaufen in 2,01.
Was?
Und hat sich sogar ein Zieltor, ein minimales dafür aufgebaut und ja, nur krass. Also das, ja, wir haben alles erlebt. Also wie gesagt, Langdistanzen ohne Ende, ja, unglaublich, was da los war. Und ja, für uns heißt das jetzt eine Menge Arbeit. Wir wollen das natürlich richtig zelebrieren. Und der Film wird also nicht heute oder morgen online gehen, aber das wird großartig mit den ganzen Szenen, die wir da schon gesichtet haben. Also großartig.
Ja, ja, das kann man glaube ich an der Stelle echt mal sagen. Ein großes Dankeschön an die Leute, die das so mitgetragen haben, weil das wäre halt sonst auch echt nicht möglich gewesen.
Ja.
Also, weil ich glaube, so geht es mir nämlich auch, wenn ich sage, ich fühle mich da total, nicht unfit, aber fast schon faul, ist das natürlich einmal, die Interpretationsweise könnte einmal eine deprimierende sein, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch genau das Gegenteil. Also total motivierend, wenn man sieht, dass andere Leute, die man kennt oder auch nicht kennt, so am Ball bleiben und einen da vielleicht auch aus dem Tief irgendwie rausholen, was man vielleicht zwischenzeitlich hatte oder kurzfristig nachdem Rennen abgesagt wurden, einfach um diese sportliche Perspektive auch noch weiterhin zu haben.
Ja.
Und ja, das finde ich dann ganz großartig, wenn so der Community-Gedanke und alles drumherum da dazu beitragen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also genauere Auswertungen folgen noch und wie gesagt der Film und was uns natürlich auch gefreut hat, die Leute haben auch wieder ihr Feedback beigetragen und das Feedback geht vor allen Dingen auch in eine Richtung, mehr davon. Ja, also und das lassen wir uns natürlich gerne als Herausforderung stellen und es starten ja jetzt die neuen Trainingspläne, die, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal erklären, im Podcast mit Björn Geßmann, mit dem Coach am Donnerstag haben wir schon sehr ausführlich gemacht. Das Trainingskonzept ist jetzt so ein bisschen aufgeweitet worden. Es war ja von vornherein der Plan, Saisonhöhepunkt 21. Juni, dann geht es weiter mit Triathlon. Trainingsplänen, aber diejenigen, die im Herbst lieber noch Marathon laufen wollen oder so, für die Saison jetzt vorbei ist, die wollten wir eh schon immer abholen. Und jetzt ist es so, dass die Juli-Pläne online sind. 5 an der Zahl für die 5 Kategorien und es kommen im Laufe dieser Woche noch 28 weitere Pläne dazu. Und zwar für diejenigen, die entweder einen Marathon laufen wollen oder 10 bis Halbmarathon laufen wollen. Für die gibt es je nach Zielgruppe die Pläne einmal mit Schwimmen und Radfahren und einmal nur zum Laufen. Also für diejenigen, die sagen, okay, das war's jetzt mit der Triathlon-Saison, die ist gelaufen. Ich will jetzt lieber sehen, dass ich nochmal nur Marathon schnell laufe, ist was dabei. Aber auch die, die eben das Ganze mit Schwimmen und Radfahren weiter untermauern wollen. Das Ganze eben für 10 Kilometer Halbmarathon und den Marathon. Und es gibt aber auch Pläne, 3-Monats-Pläne, die noch auf ein spätes Saison-Highlight hinzielen. Und dazu mal so als Eindruck, wir haben eben mit Ironman telefoniert und sind mal so die Rennen für den Herbst durchgegangen und da steckte viel Mut drin, sag ich mal, ja, oder viel Zuversicht, dass da im Herbst einiges passieren wird.
Ich glaube, es waren jetzt nur 2 Rennen, bei denen gesagt wurde, muss man noch mal schauen, ist noch nicht ganz sicher, beziehungsweise das könnte auch eben dann nicht klappen. Aber alles andere, was jetzt auch schon neu angesetzt wurde und einen Termin hat, das klang erstmal zuversichtlich. Inwieweit sich das bewahrheitet, muss man natürlich mal abwarten. Wir haben es jetzt gesehen, auch mit dem neuen Beschluss der Bundesregierung für die Großveranstaltung nicht mehr bis 31.08., sondern eben bis Ende Oktober, dass sowas dann möglicherweise auch mal ganz schnell gehen kann und dass innerhalb von einem Tag mit einem neuen Beschluss und neuen Auflagen das dafür sorgen kann, dass einfach gesagt wird, jetzt findet einfach gar nichts mehr statt. Also die Gefahr ist, glaube ich, immer da, aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich was anbieten will, dann muss man jetzt planen, dann muss man sicherstellen, dass man alle Vorkehrungen trifft und die Athleten auch dahingehend brieft, dass die Bescheid wissen, sowohl fürs Training als auch für die Organisation rundherum.
Mhm.
Und das scheint momentan dann für die jeweiligen Termine ja alles zu laufen. Also ich bin sehr gespannt. Und die weitere Frage, und da ist wohl offensichtlich Ironman auch noch selbst dabei, das klar zu definieren, ist halt auch diese nach den oder für die ambitionierten Leute nach den Qualifikationen, weil es ja eben diesen Cut-off irgendwann gibt für im Sinne von Hawaii für den Februartermin, aber auch wenn es dann einen neuen Termin für die 73 WM in Taupo gibt, wird es ja irgendwann Rennen geben, die nicht mehr für die beiden Frühjahrsweltmeisterschaften zählen, sondern eben für den Herbst. Und wann genau das ist, welche Rennen das betrifft, ist wohl bis zum letzten Rennen auch noch nicht klar festgelegt. Das ist natürlich für viele Leute dann auch eine spannende Frage.
Ja, ja. Also da werden wir sicher in einigen Tagen Klarheit haben. Was wir jetzt verkünden können, und das ist, glaube ich, was ganz Seltenes in den letzten Monaten, Ironman hat ein neues Rennen in Europa auf dem Kalender. Das wird irgendwie in diesen Minuten, Stunden verkündet, aber wir haben die Freigabe, das auch jetzt an dieser Stelle schon zu tun. Und zwar am 2. Mai 2021 gibt es den ersten Ironman 73 Venice Chiesolo oder wie auch immer man es ausspricht, da konnte ich jetzt so schnell nicht recherchieren. Also bei Venedig gibt es einen 73 am 2. Mai, bestehend aus einer Runde Schwimmen, einer großen Radrunde und zwei Laufrunden. Das Ganze liegt 18 Kilometer vom Zentrum Venedigs entfernt, wenn ich das richtig gesehen habe hier. Und ja, ist also eine schöne Gegend. Die dritte 73-Distanz dann in Italien, zumindest von Ironman, nach dem bekannten Rennen auf Sardinien und dem Mammut-Event immer im Herbst in der Emilia-Romagna.
Ja.
In Cervia, wo ich bei der Premiere damals am Start war, bei der Langdistanz. Wunderbares Rennen, ganz tolle Stadt, also schöne Gegend. Radstrecke könnte man ein bisschen mehr rausholen, hat man damals gesagt. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen neue Kurse gibt, aber jetzt eben, wie gesagt, auch in Venedig am 2. Mai eine neue 73-Distanz mit Quali-Plätzen für die offizielle 2021er Austragung der 73-WM in Utah.
Ja, also da hätte man jetzt auch theoretisch schon frühzeitig eine Option, seine 2021er-Saison zu planen.
Genau.
Weil erfahrungsgemäß ist es ja auch so, dass die Anmeldung kurz nach der Bekanntgabe immer öffnet. Und ich kenne auch schon Leute, die jetzt quasi nach den ganzen Absagen für 2020 keine zwei Monate später fast schon ihren kompletten Rennkalender fürs nächste Jahr zusammen hatten. Ja, von daher vielleicht ist das ein Ansporn für den einen oder anderen, bei Langeweile eventuell schon übers nächste Jahr nachzudenken.
Ja, wir haben uns verabredet zu einem Telefonat mit einem, der sich auch diese ganzen Fragen stellt, wie geht es wo weiter. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir für euch wieder unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anna Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Sibbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear, engineered in Germany. Aufgrund der aktuellen Lage sind zwar vielerorts keine Testschwimmen möglich, wobei, da reden wir gleich noch drüber, es gibt natürlich wieder die Sailfish-Testschwimmen Outdoor. Aber viele andere sind ausgefallen. Sailfish hat aber da im eigenen Domizil in Funkstadt einen Pool mit Gegenstromanlage installiert, wo man eben Neoprenanzüge testen kann, wie die neuen Topmodelle Ultimate IPS Plus und die G-Range. Und eben aber auch ein bisschen schwimmen trainieren kann, wenn es vielleicht im heimischen Hallen- oder Freibad noch nicht möglich ist. Für alle, denen die Anreise dahin zu weit ist, besteht die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen von Sailfish. Dafür kann man auf sailfish.com Termine buchen. Und wie ich eben sagte, es geht wieder los mit den hauseigenen Testschwimmen, und zwar den Swim Nights im Langener Waldsee. Über den Langener Waldsee werden wir nachher auch noch mal kurz sprechen. Der Langener Waldsee, das Domizil vom Ironman Frankfurt und vom Frankfurt City Triathlon. Und da gibt es seit vielen Jahren schon die Swim Nights von Sailfish, wo man eben in geschützter Atmosphäre Freiwasserschwimmen zelebrieren kann, mit Gleichgesinnten sich Neoprenanzüge ausleihen kann und so weiter. Und das geht los am Donnerstag dieser Woche, am 25. Juni, und dann über 8 Wochen nonstop jeden Donnerstagabend kann man da mit Sailfish und ganz vielen Triathleten aus der Region, ich weiß gar nicht, wie weit die Leute anreisen dafür, schwimmen.
Ja.
Ja, wenn ich mal in der Region bin. Ich war einmal bei einer Swim Night hier in Hamburg. Aber in Langen war ich noch nie, aber ich habe mir erzählen lassen, die Atmosphäre da ist cool.
Wo hat das hier in Hamburg stattgefunden?
Das hat in Norderstedt stattgefunden.
Ah, im See dann, wo auch sonst der Tribüne-Triathlon
ist. Im See, wo sonst auch der Tribüne-Triathlon stattfindet, genau. Das war mal irgendwie Landesgartenschaugelände oder so. Ja. Wunderbarer Schwimmsee. Ich war da auch noch nie sonst zum Schwimmen, aber ich glaube, das ist echt auch eine coole Location zum Freiwasserschwimmen.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben schon gesagt, wir wollen heute telefonieren.
Genau, mit einem deutschen Nachwuchsathleten, mit Simon Henseleit. Probieren den mal zu erreichen. Wir haben in den letzten beiden Wochen über die neue Swift-Serie gesprochen von der Super League. Simon Henseleit mit dabei für das deutsche Team. Ja, und auch drumherum hat er, glaube ich, zur aktuellen Situation ein bisschen was aus eigener Perspektive zu erzählen. Und das wollen wir uns gerne mal anhören.
Servus.
Hallo Simon, hier ist auch Simon und Frank.
Hallo,
rufen dich gerade aus der Aufnahme an.
Hallo Simon, hallo Frank.
Hallo, grüß dich.
Ja, wunderbar, dass es geklappt hat. Du bist jetzt wahrscheinlich gerade frisch vom Schwimmtraining zurück.
Ja, genau. Ich bin seit 5 Minuten in der Wohnung.
Wunderbar, da hat das ja zeitlich genau gepasst.
Hast du ein Bad zur Verfügung?
Ein was?
Ein Bad, ein Schwimmbad oder warst du im See, im Freiwasser?
Ah, ein Bad. Jetzt hat, nee, wir haben seit 2 Wochen dürfen wir wieder schwimmen. Unter natürlich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und in verschiedene Gruppen gesplittet. Aber auf der Kurzbahn sind wir jetzt wieder unterwegs.
Genau, wie heißt dann wahrscheinlich die verschiedenen Trainingsgruppen am Olympia oder am Bundesstützpunkt in Nürnberg?
Ja, genau. Also wir haben einmal eine kleinere Trainingsgruppe, die trainiert der Steffen Bibo. Das sind so ja, Athleten im Alter von 14 bis 17 oder teilweise auch 18, also bis zum letzten Juniorenjahr. Und dann gibt es noch die größere Trainingsgruppe, die vom Roland Knoll trainiert wird, wo eben auch ich mit trainiere.
Genau, da gehörst du dazu. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der mit dir als Triathlet, als Nachwuchsathlet noch gar nichts anfangen kann, sage ich jetzt mal, dich noch nicht kennt. Vielleicht einmal zu deiner Person. Du bist 2000 geboren, wie schon gesagt, deswegen auch noch sehr jung, bist in erster Linie auf der Kurzdistanz aktiv. Letztes Jahr beispielsweise bei den Finals, den deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz insgesamt 11. geworden, 3. in der U23-Wertung und 10. bei der U23-WM in Lausanne.
Bei der Junioren-WM, kurzer Einschub.
Genau, bei der Junioren-WM, Entschuldigung, richtig, das macht einen Unterschied. Und was wahrscheinlich auch für dich ein persönliches Highlight war, dein erster Start bei der Super League.
Ja, genau. Soweit alles richtig. Ich würde auf jeden Fall noch den Junioren-Deutschen Meistertitel letztes Jahr anführen. Das war eigentlich so mit das bedeutsamste Rennen letztes Jahr für mich, weil es halt auch ein Ziel ist, was man eigentlich während der ganzen Jugendkarriere bei der DTU, bei den DTU-Jugendcups so hat. Und da hatte ich einen Top-Tag letztes Jahr erwischt und habe mir da den Titel noch sichern können.
Genau, bevor wir zu dem neuen Format oder zur aktuellen Lage kommen, was auch so ein bisschen mit der Super League verknüpft ist. Ihr startet ja gerade im Team zusammen, wir kommen darauf gleich zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, Juniorenrennen, U23-Rennen, als Nachwuchsathlet, dann aber dein erster Start in der Super League und auf einmal triffst du auf die ganz großen Namen des Sports, bist da so ein bisschen aus der Nachwuchsschiene raus. Was war das insgesamt so für ein Erlebnis für dich letztes Jahr?
Also das war in Jersey erstmal das Event und ich bin erstmal bei dem Juniorenrennen an den Start gegangen und wenn man eben das gewinnen oder auf den zweiten Platz gekommen wäre dort, dann hat man sich so ein Ticket sozusagen gesichert für das Eliterennen am Nachmittag und ich habe dann geschafft, das Juniorenrennen zu gewinnen und durfte dann am Nachmittag eben, wie du schon gesagt hast, gegen so große Namen wie Johnny Brownlee oder Mario Mola antreten. Und das war eigentlich das war ein Hammererlebnis. Ich habe dann ja auch noch ein Top-Rennen erwischt und die Strecke hat mir auch ziemlich gut gepasst. Das Wetter war ganz, ganz gut. Dann habe ich mich sogar fürs Finale am nächsten Tag qualifizieren können. Und es war natürlich ein Hammererlebnis, da neben den großen Jungs auf dem Fahrrad zu sitzen und dann zum Beispiel am Gustav Iden vorbeizufahren auf dem Rad. Das war schon cool.
Was war das, mit welcher Erwartungshaltung bist du dann so da reingegangen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich erstmal in diesen Nachwuchsrennen, die es da häufig gibt, bei der Super League auch über Leistung qualifiziert. Das war natürlich vermutlich schon dein Ziel am Anfang.
Ja, genau. Also ich bin erstmal in der Früh in den Start gegangen, wollte natürlich mein Bestes geben und habe mir aber insgeheim schon das schon als Ziel gesetzt, dass ich da am Nachmittag bei den Profis start und an den Start gehe. Und dann hat es ja auch gut geklappt in der Früh. Da haben wir so einen doppelten Triathlon machen müssen, also Schwimmen, Radfahren, Laufen und dann Radfahren, Laufen, weil es war relativ kalt, das Wasser. Durften wir nicht zweimal schwimmen, sondern nur einmal. Hat auf jeden Fall aber auch gereicht. Und dann bin ich am Rad weggefahren, konnte mir da den Sieg sichern. Und dann, für das Nachmittagsrennen dachte ich mir eigentlich einfach nur Spaß haben, es genießen, da mit so vielen Zuschauern und natürlich war ja auch die Berichterstattung mega groß, weil eine gute Chance, sich so zu zeigen und ich wollte einfach mal gucken, was da so möglich ist. Ich denke, auf so einer kurzen Distanz wie bei der Super League kann man als junger Athlet relativ gut abschneiden, weil man eben noch nicht so viel Lebenskilometer braucht, um bei so kurzen Sprintrennen vorne mitzumischen. Und ich bin auch ein relativ schnellkräftiger Athlet, also mir kommt es eigentlich auch sehr gut entgegen, dieses Format. Dann war es natürlich schon überraschend, dass ich mich da vorne so gut halten konnte, aber war natürlich auch mega cool.
Hast du dich vorher irgendwie spezifisch darauf vorbereitet, dass das Format als solches sowohl in der Abfolge von mehreren Rennen in kurzer Zeit als auch die jeweiligen Rennen an sich anders ablaufen als normale Triathlons?
Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht spezielle Einheiten dafür trainiert, weil es auch einfach in der Logistik ziemlich schwer ist. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie im Schwimmbad, aus dem Schwimmbad rausgehen und dann eine Laufeinheit machen und dann direkt wieder ins Schwimmbad reinlaufen.
Simon wollte letzte taktische Tricks für den Freitag haben hier.
Ja, genau. Wir haben ja am Freitag so ein Format, das heißt Hallig Triathlon, also ganz weit oben im Norden. Da fahren wir erst 9 Kilometer Rad, dann 4 Kilometer Laufen, dann 400 Meter Schwimmen in der Ostsee und das gleiche zurück. Also wieder 4 Kilometer Laufen, 9 Kilometer Rad fahren. Ich wollte jetzt noch Geheimtipps haben, aber nein, das war jetzt, unabhängig davon.
Also ich habe mich nicht speziell vorbereitet, aber ich kann dir raten, sei nicht geschockt, wenn du nach dem Radfahren oder Laufen ins Wasser springst und dich fühlst, als würdest du überhaupt nicht vorwärts kommen, weil so langsam ist man eigentlich gar nicht, aber man hat überhaupt kein Wassergefühl. Also das war echt ein ganz
komisches Gefühl. Und das sagt mir jetzt jemand, der unter 4,30 auf 400 Meter Kurzbahn schwimmt. das macht mir nicht gerade Mut, aber es hat schon einen Grund, warum wir mit Rettungsboje schwimmen müssen. Also das ist wahrscheinlich eingeplant.
Das glaube ich. Die hätte ich auch gern genommen in der Jersey.
Nee, genau, aber vom letzten Jahr zu diesem Jahr vielleicht einmal den Transfer, weil bevor das alles so richtig auch international losging mit der Corona-Krise, habe ich gesehen, warst du mit einer Trainingsgruppe 3 Wochen in Thailand im Trainingslager. Hast du da schon ein bisschen was mitbekommen von der Situation? Wie war da noch die Stimmung und auch so die Vorfreude auf eine aufkommende Saison? Und für dich als jemanden, der am Bundesstützpunkt trainiert, ja auch für einige Athleten vielleicht ein Olympiajahr letztendlich.
Ja, also ich war in Thailand mit den Österreichern, weil der Roland hat ja auch einige österreichische Athleten. Einer davon ist ja auch schon für Olympia qualifiziert gewesen. Ja. Deswegen haben die gesagt, sie gehen nach Thailand, um eben die Hitzebedingungen dort zu trainieren. Und ja, für mich wäre jetzt dieses Jahr Olympia noch ein bisschen früh gekommen. Aber ich habe das natürlich mitgenommen in der Gruppe und um einfach das Trainingsniveau, um ein hohes Trainingsniveau zu erreichen, dann auch für folgende Wettkämpfe natürlich mich vorzubereiten. Und bevor wir nach Thailand geflogen sind, haben wir noch so ein bisschen spaßhalber gesagt, in China, da gibt es den Virus, da müssen wir aufpassen, mit Thailand, bla. Ich glaube, da waren dann noch irgendein Vulkanausbruch war da auch in der Nähe zu der Zeit. Da haben wir schon so gesagt, haben wir schauen, ob wir fliegen können. Und eigentlich haben wir dann so den richtigen Start von der Krise, sag ich mal, so ein bisschen verpasst, weil wir dann in Thailand waren. Und als wir zurückkommen, war es dann schon so ziemlich präsent. Aber als wir weggeflogen sind, am Flughafen hat uns noch jeder ausgelacht, weil wir halt so eine Maske auf hatten. Also da haben uns alle blöd angeguckt. Aber auf dem Rückflug war das dann schon ganz anders. Ich glaube, da wurde schon Fieber bei uns gemessen, als wir eingereist sind.
Ja.
Und so sind wir dann ein bisschen ins kalte Wasser sozusagen gesprungen hier in Deutschland.
Ihr habt aber den geplanten Zeitraum nun mal durchziehen können. Also es war nicht so, dass ihr gesagt habt, ihr müsst jetzt abbrechen und bevor ihr nicht mehr reinkommt, fliegt ihr früher zurück.
Nee, zum Glück nicht. Also wir hatten eine Top-Zeit in Thailand, also haben gut trainieren können. Und das wird dann erst eigentlich, wir sind dann ja sogar noch nach Mallorca geflogen danach, da ging es auch noch. Und da hat es dann auch erst so richtig angefangen. Also als ich dann im Anfang März quasi nach Deutschland zurückgekommen bin, da ging es ja dann langsam los.
Ja. Wie war so deine Wahrnehmung? Hättest du zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass vielleicht das höchste der Gefühle in diesem Jahr wettkampftechnisch internationale Swift-Rennen der Super League sind? Um es jetzt mal überspitzt zu sagen.
auf keinen Fall. Also ich weiß noch, wir waren in Mallorca und der Luis Knabel, das ist eben der österreichische Athlet, von Roland trainiert wird, der hat sich schon speziell auf das erste WTS-Rennen der Saison vorbereitet, auf Abu Dhabi.
Ja.
Und dann war das irgendwie total krass, als das abgesagt wurde oder verschoben wurde. Und da habe ich dann eigentlich erst so langsam realisiert, dass das eigentlich schon krasse Auswirkungen haben kann und haben wird. Ich glaube, da war ja auch parallel dazu die Radtour in Abu Dhabi.
Ja, genau.
Also, genau. Und da hat es ja schon angefangen, dass die Radfahrer in Quarantäne mussten. Aber selbst da, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht damit gerechnet, dass alle Rennen der Saison abgesagt werden oder dass halt auch so nationale Rennen nicht stattfinden können.
Wie dankbar warst du dann irgendwann dafür, dass es, sei es jetzt auch nur virtuell und natürlich ist es kein Vergleich zu normalen Rennen, die jetzt alle ausgefallen sind, aber dass du irgendeine Chance hast, dich noch mit anderen zu messen? Also dass es so eine Formate letztendlich gibt, die jetzt ins Leben gerufen wurden?
Ja, ich muss sagen, ist eigentlich schon ganz cool. Ich brauche es auch nicht unbedingt, sage ich mal so. Das hat dann doch relativ wenig mit der Realität zu tun. Aber es ist natürlich ein kleiner Ansporn jede Woche, dass man so einen, ja, dass man auch mal wieder ein Ziel hat, wo man sagt, man kann sich mal wieder vergleichen mit anderen und hat, ja, durchbricht so ein bisschen den Trainingsalltag, weil ich glaube, da ging es mir wie vielen anderen, dass es halt zwischendurch einfach mal zäh wurde, die Motivation hochzuhalten, wenn man überhaupt keinen Ausblick hatte, dass irgendwann mal wieder, also zumindest diese Saison, Wettkämpfe stattfinden.
Mhm.
Und das ist halt einfach, ja, so ein kleines Zwischenziel und eine ganz gute so, ja, Zwischenstandsüberprüfung.
Ich glaube, ein Zwischenziel, was du auch noch hattest, wenn ich mich nicht täusche, bist du das auch auf der Bahn mit Alois Knabel zusammengelaufen, war ein 5000-Meter-Test. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ein Kommentar von dir selbst dazu, krasse Zeiten erfordern krasse Zeiten. Du bist 14 Minuten 46 Sekunden für 5000 Meter gelaufen. War das auch schon zu der Zeit, wo du dir irgendwie Motivation in Form von eben solchen Leistungsüberprüfungen vielleicht auch mit anderen suchen musstest, weil du wusstest, in naher Zukunft gibt es einfach nichts anderes mehr?
Nee, das war eine Woche nach Mallorca. Also das war genau das Wochenende, wo eigentlich die zentrale Leistungsüberprüfung, die ja jährlich stattfindet, von der DTU in Bonn gewesen wäre. Und die wurde dann ja kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, das halt in Nürnberg in Eigenregie durchzuführen mit unserer Trainingsgruppe. Der Luis ist dann noch aus Österreich gekommen. Das war dann auch irgendwie gerade noch so die letzte Chance, bevor das ging, bevor da die Grenzen dicht gemacht wurden.
Mhm.
Und dann war das eigentlich noch ein relativ geplanter Wettkampf, also einfach 5000 Meter laufen und 800 Meter schwimmen auf der Langbahn.
Ja.
Und danach ging es ja dann eigentlich erst so richtig los.
Ja. Jetzt ist es gerade so, mit der aktuellen Serie, die es gibt in der Super League, ist es ein Format, bei den Männern gibt es drei Rennen. Es ist jeweils so, bei den Startern, die pro Nation mit dabei sind, werden die besten beiden jeweils in die Wertung mit aufgenommen, die Zeiten jeweils addiert. Ihr liegt gerade im deutschen Team auf Platz 5. Was war so was waren deine ersten Gedanken, als du von dem Format als solches gehört hast und dann auch wusstest, wer so mit dabei ist? War das schon so ein Motivationsschub gerade?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde am Anfang vom Jonas Schomburg kontaktiert, der eigentlich ursprünglich der Teamcaptain von dem Team sein sollte, ob ich Lust habe, da mitzufahren. Der konnte aber dann wegen so logistischen Problemen in seiner Smart-Rolle nicht teilnehmen. Und dann dürfte ich das Team da zusammenstellen.
Mhm.
Und Super League ist eigentlich immer ein cooles Event, weil die halt eine mega schlagkräftige Truppe sind. Also die organisieren da kurzerhand halt mega die Events. Das heißt jetzt auch beim E-Race, wir haben unsere Sponsoren quasi die Fahrräder auf Swift auch bekommen.
Mhm.
Und die kümmern sich einfach auch um alles, was so aus Athletensicht auch sinnvoll ist. Also zum Beispiel wurden alle Räder neutralisiert, weil zum Beispiel ich bin noch davor noch nie auf Swift gefahren.
Ja.
Das heißt, ich hätte gar nicht irgendwie die Chance, so ein besonderes Rad zu fahren. Das heißt, die haben da eigentlich schon ganz gute Rahmenbedingungen geschaffen und mit Athleten wie Alistair Brownlee sind natürlich auch Top-Männer am Start, mit denen man sich auch gerne misst.
Ja, verständlich. Gibt es bei euch, bei den Leuten, die jeweils im Rennen starten, vorher irgendwelche Abstimmungen oder vielleicht sogar währenddessen? Das hat man jetzt immer mal wieder gesehen, dass es sowas gibt. Also nehmt ihr das tatsächlich dann so ernst, dass es sich da lohnt, vorher einmal konkret auszutauschen, oder macht das dann wirklich jeder für sich und ihr freut euch einfach irgendwie, dass ihr dabei sein könnt und es ist dann doch mehr einfach in erster Linie Spaßcharakter?
Also wir haben uns vorher mal überlegt, ob wir irgendwelche Teamtaktiken anwenden können, haben uns dann aber relativ schnell beschlossen, dass wir das erste Rennen einfach mal so nehmen, wie es kommt und mal gucken, wie hart da gefahren wird und ob wir halt irgendwelche taktischen Möglichkeiten haben. Und das hat sich eigentlich dann auch relativ schnell erledigt, weil wir sind, glaube ich, also ich bin relativ schwerer Athlet mit so 80 Kilo, sag ich mal. Mhm. Wir sind losgefahren mit die ersten 12 Minuten hatte ich ungefähr 450 Watt im Schnitt. und dann ging es in den Berg rein und die haben halt mal dann noch einen Gang hochgeschalten und ich bin 2 Minuten, glaube ich, ja, Bestleistung gefahren mit 580 Watt oder so und bin dann aus der Gruppe geflogen. Und die anderen, also noch kurz zu meinen Teamkameraden, der Fred Funk, ist ja auch relativ bekannt auf der Mitteldistanz und gut unterwegs. Ja. Der konnte die Gruppe gerade noch so halten. Dann der Max Sperl, auch ein Trainingskollege von mir, der auf der Kurzdistanz aktiv ist, konnte auch die Gruppe gerade irgendwie noch halten. Und dann haben wir noch einen Dänen eingekauft sozusagen.
Genau, ja.
Der ist auf Swift auch ziemlich stark und der konnte sogar so ein paar Attacken setzen, aber ja, allgemein waren wir da eher unter Zugzwang und mussten schauen, dass wir irgendwie die Gruppe halten. Und gerade so die Zwischensprints und die Punktewertungen, das ist einfach, ja, abartig, was die da vorne für Wattwerte fahren.
Ja, ist halt auch für die Zuschauer zwischendurch mal ganz unterhaltsam, das so zu sehen, wenn dann wirklich auch mal jemand versucht, irgendwie bei so einem Zwischensprint rauszugehen oder Attacken zu setzen. Das macht es ja letztendlich dann auch aus, dass eben nicht alle dann zusammen bis zum Ende fahren, sondern zwischendrin auch noch was passiert. Oh, um das mal ins Verhältnis zu setzen, weil du gerade deine Daten genannt hast. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben vom zweiten Rennen. Ich weiß nicht, ob da schon ein paar Minuten Ausfahren mit drin sind oder ob das wirklich nur das Rennen als solches ist. Da hast du über 41 Minuten genau 382 Watt Durchschnittsleistung auf die Pedale gebracht, bei einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 178 und einer gewichteten Leistung von 387 Watt. Da kann jetzt jeder für sich einmal einordnen, wie lange man sowas fahren kann. Nicht nur die absoluten Werte, sondern auch dann Kraft-Last-Verhältnis für das eigene Gewicht jeweils. Also da ist man schon sehr, sehr ordentlich dabei. Das sind dann wirklich schon extrem starke Leistungen, die da geliefert werden, nicht nur von den Leuten, die dann so ein Rennen vielleicht gewinnen. Ich habe gesehen, nach dem letzten Rennen, also nach dem zweiten Rennen, eins kommt ja jetzt noch diese Woche, seid ihr mit mehreren Leuten noch beim Ausfahren im Drive-In vorbei bei McDonald's, um noch um 22 Uhr irgendwie ein Eis abzustauben. Das war, glaube ich, auch noch mit Frederik Funk zusammen, der auch gefahren ist, also so ein bisschen verlängertes Ausfahren. Jetzt in einer Zeit, wo es keine Rennen gibt, wo man am Wochenende nicht unterwegs ist, sind das dann vielleicht so gemeinsame Aktionen, die dann trotzdem auch einen besonderen Charakter haben, weil ich meine, wer vorher Anfang des Jahres gedacht hätte, man fährt ein virtuelles Rennen und schneit dann noch mit den Teamkollegen danach irgendwie vorbei und das ist alles quasi das höchste der Gefühle im Rennzirkus, was es gerade gibt, der wäre wahrscheinlich für verrückt erklärt worden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, das erste Rennen bin ich bei mir zu Hause gefahren, hier in der Wohnung, halt im vierten Stock unterm Dachboden direkt und es war wirklich abartig heiß. Und ich hatte einfach nur, da hatte ich glaube ich einen 185er Durchschnittskurs über 40 Minuten, aber meine Wattwerte waren eigentlich ja nicht so gut. Dann habe ich mir überlegt, ich gehe zum zweiten Rennen in das Haus von der Triathlon-WG. Also wir haben hier so eine Triathlon-WG, wo 5 Triathleten, die auch am Stützpunkt trainieren, zusammenleben und da habe ich dann in der Garage mein Setup aufgestellt und wurde dann mit kaltem Wasser und Handtüchern versorgt von denen während dem Rennen. Es hat dann schon ein bisschen mehr Wettkampfcharakter gehabt und ja, natürlich, dann haben wir uns so gedacht, ja, Wetter ist noch schön, es war irgendwie 9 Uhr, wo wir dann fertig waren, lass doch draußen ausfahren, weil ich glaube, wer schon mal in ein Programm auf der Rolle gefahren ist, ich glaube, das sind die ätzendsten Minuten nach dem Rennen, wenn man ausfahren muss und die Zeit einfach nicht vergeht. ja, von dem her dachten wir uns, ja, wir fahren einfach noch draußen aus und dann hatten wir mega Hunger und sind am McDonald's vorbeigekommen und dachten uns, ah ja, komm.
Und ihr hattet keine Maske dabei, deswegen seid ihr als Autokorso durch ein Drive-In gefahren.
Ja, genau. Wir waren da nur noch zu zweit, aber wir dachten uns, wir wollten schon immer mal mit dem Fahrrad durch den McDrive fahren. Wenn dann jetzt.
Ich habe das mal zu Fuß versucht in den USA, das ist verboten, das geht nicht.
Ja. Oh, okay. Ja, die sind in Deutschland vermutlich ein bisschen lockerer.
Ja, zurzeit sind die relativ locker, was es angeht. Da sind die froh, wenn man nicht ins Restaurant wahrscheinlich geht.
Hauptsache eine Scheibe ist dazwischen, genau.
Ja, also erstmal danke für die ganzen Einblicke, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, wie das so bei euch einmal als Gruppe und auch bei dir wirklich dann abläuft. Weil man ja maximal, wenn man es live verfolgt, vom Bildschirm dann die Leistung sieht oder die Resultate. Das ist immer, finde ich, ganz angenehm, da so ein bisschen die Hintergründe zu kennen. Du hast gerade selbst davor schon gesagt, Olympia dieses Jahr oder auch nächstes Jahr würde vermutlich einen Ticken zu früh kommen. Das lässt ja so ein bisschen Interpretationsspielraum dafür, dass du schon als klares Ziel hast, 2024 für Deutschland nach Paris zu fahren.
Ja, genau. Also ich würde es mal schon als Ziel formulieren, dass ich 2024 auf so einem Niveau angekommen bin, dass ich international da eben konkurrenzfähig bin und mir die Qualifikation für ja, Paris sichern kann. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Triathlon ist halt nun mal so eine Sportart, wo man einfach mit 26, 27 wahrscheinlich sein Leistungsmaximum, zumindest auf der Kurzdistanz, erreichen kann. Und halt diese Lebenskilometer einfach braucht. Und ja, von dem her mache ich mir jetzt auch keinen Druck, dass wenn ich jetzt merke, dass ich in 2, 3 Jahren noch nicht auf dem Niveau bin, dass ich unbedingt jetzt alles drauf setzen muss, nach 2024 nach Paris zu kommen. Aber allgemein, langfristig gesehen, ist es natürlich ja, das oberste Ziel.
Wir haben jetzt gerade die Situation, wie sie gerade ist, samt Olympiaverschiebung und den gesamten Rennkalender angesprochen. Du kriegst das ja auch einmal auf Seiten der Österreicher, aber bestimmt auch über Kontakt mit deutschen Athleten mit, wie das gerade diejenigen erlebt haben über die letzten Monate, die dieses Jahr in Tokio gestartet werden. Wie froh bist du aus deiner eigenen Sicht, dass dieser Olympiazyklus nicht deiner ist?
Jetzt habe ich gerade die Frage zwischendurch nicht verstanden. Wir warten mal kurz weg. Könntest du es kurz wiederholen?
Ja, klar, kein Problem. Du hast ja jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass oder die Situation für viele Athleten, die dieses Jahr bei Olympia gestartet wären. Wie froh bist du, dass das jetzt nicht dein Olympiazyklus ist dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall ziemlich froh. Also einerseits natürlich, wenn man qualifiziert ist für Olympia, dann wird man es auch nächstes Jahr sein. Das ist natürlich eine gute Ausgangslage, beziehungsweise da verändert sich jetzt nicht so viel dran. Aber andererseits ist es natürlich ein Rennen, wo man alles darauf ausrichtet. Und wenn es dann verschoben wird oder ja, wer weiß jetzt letztendlich, ob es nächstes Jahr stattfinden wird, das ist natürlich eigentlich, glaube ich, so der Worst Case oder das Schlimmste, was passieren könnte. Vor allem, wenn man jetzt, ich denke, wenn man ein junger Athlet ist, ist es noch nicht so schlimm. Aber ich denke, je älter man wird, je näher quasi das Ende der Leistungssportkarriere rückt, da tut dann so ein Jahr irgendwie Verschiebung der Olympischen Spiele schon ziemlich weh. Und natürlich muss alles umstrukturiert werden und es ist alles unsicher, wie es jetzt weitergeht. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ab nächstem Jahr ist wieder alles gut und dann steigen wir wieder normal ein und dann ist Olympia, sondern man weiß ja nicht so richtig, wie geht's weiter. Gibt es noch eine neue Welle vom Virus? Muss man dann vielleicht nochmal den Lockdown und ja, das sind natürlich alles so Ungewissheiten, die nicht schön sind für einen Athleten.
Ja, also ich glaube, was bei vielen einfach sehr präsent ist, sind diese massiven Einschnitte in den Alltag. Was ich mich da auch noch bei dir gefragt habe, auch in Kombination mit der sportlichen Perspektive, wenn ich richtig informiert bin, dann machst du ein Fernstudium. Stimmt das noch? Ist
Ja,
das noch?
genau.
Genau. Ich habe mir dann gedacht, jetzt gerade wo für alle Leute, die sonst normalerweise mehrmals in der Woche oder jeden Tag in die Uni gehen, und das jetzt alles gerade online läuft, ist das ja eine Umstellung, die sehr, sehr groß ist oder fundamental sogar. Das ist ja bei dir wahrscheinlich dann auch unter anderem gang und gäbe. Hat sich aus der Perspektive bei dir gar nicht so viel verändert oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also da muss man dazu sagen, ich habe jetzt erst dieses Sommersemester angefangen zu studieren. Ich habe
Okay.
2018 Abitur gemacht.
Ja.
Von dem her kenne ich es jetzt nur so. Also ich war quasi noch nie in der Uni, weil eigentlich habe ich in dem Studiengang, den ich mache, auch 2 Präsenzwochen pro Semester. Aber die wurden jetzt quasi auch online durchgeführt. Von dem her ist es jetzt gerade für mich ganz angenehm so. Ich muss nur nicht irgendwo hinfahren, kann es bequem von zu Hause aus machen.
Was studierst du?
International Management, also eigentlich BWL.
Okay. Du gehörst ja auch als Kurzdistanzathlet zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Vielleicht einmal deine Perspektive dazu, dein Eindruck. Das ist ja da wahrscheinlich das, was du unter anderem auch zwischen Abitur und Studium gemacht hast oder womit du dich beschäftigen musstest. Wie ist da so der Stand?
Genau, also ich bin 2019, habe ich mich nur auf den Sport konzentriert, war ja, Bundesfreiwilligendienst Leistender beim BTV, also beim Bayerischen Triathlonverband. Also auf Deutsch gesagt, ich habe sehr wenig gearbeitet und habe dann versucht, weil ich war 2018 nicht im Kader, also im Bundeskader. Und dann war natürlich das Ziel 2019, ja, die Kaderqualifikation zu holen, um in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen zu werden. Und das habe ich dann letztes Jahr geschafft und bin dann im November 2019 in die Bundeswehr-Sportfördergruppe eingetreten und habe da meine Grundausbildung absolviert. Die war so 4 Wochen lang. Also habe ich quasi die Saison so gelegt, dass ich im November möglichst die Saisonpause gemacht habe. Und ja, da konnte man nämlich nicht so viel trainieren. Also die haben dann zwar schon darauf geachtet, dass man Sportler ist und ja, sein Training machen kann. Also kein Vergleich zur normalen Grundausbildung, die ist ja 3 Monate. Mhm. Und da werden die ganz anders rangenommen. Aber ja, genau. Und seitdem bin ich jetzt in der Sportfördergruppe. Und da kann man das aber auch ganz gut vereinbaren. Oder es ist sogar gewünscht, dass man ja nebenbei ein Studium macht. Also ja, das Fernstudium ist ja auch wirklich ja, ein Modulstudiengang. Das heißt, ich kann das über mehrere Semester strecken und so für mich, wie es passt, legen. Also ich bin wirklich hauptsächlich Profisportler, sag ich mal.
Ja, ja, man hört bei dir raus, du hast dir auf jeden Fall aus allen Richtungen die Infrastruktur geschaffen, um da gut aufgestellt zu sein für die nächsten Jahre, für den nächsten Olympiazyklus. Vielleicht als abschließende Frage, was würdest du dir einmal für dieses Jahr noch wünschen aus sportlicher Sicht und dann mittelfristig, vielleicht für nächstes Jahr oder die kommenden Jahre?
Für dieses Jahr würde ich mir wünschen, dass ich weiterhin einen guten Aufbau im Laufen schaffe, weil das ist immer bei mir so ein bisschen die Baustelle. Ich bin ziemlich verletzungsgeplagt, sage ich mal, auch mit wenig Laufkilometer. Da muss ich ziemlich aufpassen und das ist jetzt gerade das aktuelle Ziel, dass ich das weiterhin gut strukturiere und mit wenig Laufkilometer auf ja, ein gutes Fitnesslevel komme, sage ich mal. Mhm. Und für die nächsten Jahre ja, hoffe ich einfach, dass das normale Wettkampfgeschehen wieder aufgenommen wird. Dass ich auch weiterhin verletzungsfrei bleibe und mich natürlich weiterhin in der Leistung gut entwickle, um international auch im Elitebereich konkurrenzfähig zu werden, weil ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache, ob man halt bei den Junioren Erfolg hat oder bei den Männern dann.
Ja, absolut. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden sicherlich zwischendurch auch noch häufiger mal Kontakt haben. Würden uns freuen, wenn das so weitergeht. Erstmal von unserer Seite vielen Dank für die Einblicke. Erstmal noch dann kurzfristig alles Gute für das letzte Swift-Rennen der Serie diesen Donnerstag. Und ja, ja, dann drücken wir die Daumen und hören uns sicherlich an anderer Stelle wieder.
Ja, danke schön für die Einladung auch an der Stelle. Und wenn er wieder was braucht, gerne wieder.
Ja, vielen Dank, Simon.
Willkommen drauf zurück. Mach's gut. Wir hören.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ja, spannend.
Ja, also das ist, glaube ich, gerade so stellvertretend für viele, die auf der Kurzdistanz aktiv sind, aber vielleicht nicht erste Reihe und gerade schon vor Olympia und WTS in den Startlöchern standen und irgendwie mit den Hufen geschart haben. Finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend aus der Nachwuchsperspektive jetzt, wie man das auch wahrnimmt, wenn man nicht aktiv gerade daran beteiligt ist, dass der eigene Olympiastart irgendwie gefährdet wurde, sondern dass man vielleicht jetzt noch so ein bisschen Distanz dazu hat. Ja, also sicherlich ein Name, den man in den nächsten Jahren häufiger noch hören wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele von den Zuhörern bei uns Simon überhaupt schon kannten oder wussten, wer das ist. Wer so die Super League verfolgt hat, hat das letztes Jahr sicherlich mitbekommen. Ja, aber mal abwarten. Also definitiv auch langfristig, wenn dann alles gut geht, ein Kandidat für 2024.
Ich glaube, wenn du diese Super League-Erfahrung mitbringst auf andere Rennen, das hilft. Das hilft. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung und ein Wettkampfklima. Also dann bist du auch für andere Sachen
gewappnet. Ich glaube, es ist halt relativ oder im Vergleich zu früher, wo es dieses Format auch noch gar nicht gab, sehr, sehr dankbar, dass man durch diese, und das macht die Super League, finde ich, echt gut, dass sie so Formate schafft, dass man über die Wildcards und auch über diese Juniorenrennen sich eben qualifizieren kann, dass die Nachwuchsathleten, die sonst auch in der WTS oder bei Weltcups oder so gar nicht gegen die Besten der Besten antreten und irgendwann dann nur nach den Europacups oder nach den U23 und Juniorenrennen mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden, dass sie darüber die Möglichkeit bekommen, schon Erfahrung zu sammeln. Und das ist, glaube ich, für die Athleten sehr, sehr wertvoll. Und das gab es eben in dieser Form vorher noch nicht. Also ja, ich glaube, kann man auch schon vorstellen, dass man davon ziemlich profitiert.
Ja, also wer das Ganze mal gesehen hat, ein sehr telegenes Format, ja, mit tollen Bildern. Am Wochenende gibt es einen Triathlon, der eigentlich nur für die Telegenität entwickelt wurde. Sonntag wäre der längste Tag des Jahres zumindest in Frankfurt gewesen, der Ironman Frankfurt. Wir wissen, aktuell auch nicht viel mehr, was den Status betrifft. Wenn es einfach wäre, gäbe es ein neues Renndatum.
Ja.
Weil es nicht einfach ist, gibt es noch kein neues Renndatum. Aber einer der Partner des Ironman Frankfurt ist der Hessische Rundfunk. Und die haben gesagt, wir machen es trotzdem. Ja? Und haben ein Rennformat aus 3 Staffeln kreiert, die am Sonntag gegeneinander antreten werden mit sehr illustren Namen. Wir haben darüber berichtet und wir sind jetzt verabredet mit dem Mann, der da so als Initiator dahinter steckt, vom Hessischen Rundfunk, eine bekannte Fernsehstimme, mit Dirk Froberg, und den versuchen wir jetzt mal zu erreichen.
Hallo.
Hallo Dirk, hier sind Simon und Frank.
Das ist doch klasse.
Ja. Wo erwischen wir dich gerade? Ja.
Völlig überraschenderweise nicht auf irgendeiner wunderbaren Radstrecke im Taunus oder im Großraum Köln oder Duisburg oder sowas, sondern im Büro.
Im Büro.
Ja. Ja.
Dich im Büro kann ich mir schwer vorstellen gerade.
Ja, ist, können sich viele nicht vorstellen, auch der HR nicht als mein Arbeitgeber, der gesagt hat, als ich hier angefangen habe, eins ist Ihnen schon klar, Herr Froberg, Sie sind Redakteur, Sie werden kein Tageslicht sehen. Ja, ich war vorher nicht auf Hawaii, aber der HR hat mich dahin gebracht.
Sehr gut. Ja, das wissen viele auch nicht. Du bist selber Triathlet mit Leib und Seele und bist jetzt auf einmal auch unter die Triathlon-Organisatoren gegangen.
Ja, das war nicht kurios, sondern relativ einfach. Wir haben das verschobene 1. Mai-Rennen im HR trotzdem übertragen.
Also ein Radrennen?
Genau, ein Radrennen, der Radklassiker, und haben da, glaube ich, 25 Skype-Schalten gemacht und John Degenkolb ist ein bisschen auf der Strecke gefahren. Und danach, nach der Sendung, war mir sofort klar, sollte mit dem Ironman irgendwas passieren und der Ironman verschoben werden in September oder auf nächstes Jahr oder was auch immer, dann müssen wir das natürlich auch würdigen und der Triathlon-Gemeinde ein bisschen was bieten am 28.06. Mir war aber auch klar, monothematisch macht keinen Sinn. Wir müssen an Corona-Schutz, an die ganzen Regeln denken und die Schutzmaßnahmen und so weiter. Und dann musste man halt kreativ werden, sage ich mal so. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe versucht zu organisieren.
Und dabei ist rausgekommen ein sehr illustres Starterfeld, was am Sonntag um 11 Uhr, korrigiere mich, an den Start geht. Und man kann es live verfolgen.
Ja, also 11 Uhr, wir werden um 11 Uhr anfangen, Menschen vorzustellen, die zugesagt haben. In dieser Welt ist ja immer so, dass einer auch eine Leistungszerrung oder eine Zechprellung, so hätte Mehmet Scholl im Fußball gesagt, bekommt. Aber ich habe mit Menschen die ganze Woche, seit 14 Tagen oder noch länger, telefoniere ich mit all diesen Athleten und knie immer nieder und bitte, dass sie wirklich kommen mögen. Wir haben 3 Staffeln, die auf einer gefühlten, nicht auf den Kilometer oder Meter genau ausgemessenen, weil es die Strecke nicht gibt, einer gewissen Halbdistanz sozusagen an den Start gehen. Also sie werden circa 1900 Meter schwimmen, 3 Staffeln, also das heißt 3 Schwimmer mit Einhalten des Sicherheitsabstands. Wir haben 3 Radfahrer auf der Strecke. Da fehlt noch die Zusage vom Ordnungsamt, dass wir im nicht abgesperrten Straßenverkehr auch fahren dürfen mit Polizeibegleitung oder mit einem Sicherheitsdienst, wie auch immer, dass wir als Verkehrshindernis zu erkennen sind. Also 3 Radfahrer verteilt auf eine Strecke, die circa knapp 70 Kilometer lang ist. Und dann gibt es am Mainufer, also auf der Originallaufstrecke, aber nicht die Originalrunde für die sich auskennen in Frankfurt, aber natürlich am Mainufer auf den Seiten, wo gelaufen wurde, eine 5-Kilometer-Runde, die dann von 3 Frauen als Schlussläuferinnen ihrer jeweiligen Staffel gelaufen werden, sprich 20 Kilometer, also fast einen Halbmarathon.
Gehen die Schwimmer am Morgen alle gemeinsam ins Wasser oder startet jeder für sich und schwimmt auf Zeit?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Die Schwimmer gehen zu dritt ins Wasser. Das sind eben halt die 1500-Meter-Weltrekordlerin auf der Kurzbahn, Sarah Köhler, auch zufällig Hessin. Die kommt aus Magdeburg angereist. Die schwimmt dann gegen den schnellsten Hawaii-Schwimmer ever, Jan Siversen, und gegen einen der sehr guten Schwimmer aus der aktiven Zeit sozusagen, Andy Rählert, der auch länger keinen Wettkampf hatte. Die 3 schwimmen zusammen los und dann stellt sich ja die Frage, will man gegen Sarah Köhler verlieren als Mann? Ja, oder sagt Sarah Köhler, ich mache Rückenschwimmen, weil jetzt eh gegen mich keine Chance. Also das ist auf jeden Fall das Sportlichste, finde ich, das sportlichste und spannendste Duell an dem Tag. Dann, um es kurz zu erklären, kommen sie aus dem Wasser, laufen über eine Ziellinie und wir stoppen per Hand natürlich die Zeit mit, die Sarah Köhler rausgeschwommen hat für ihre Staffel oder den Rückstand, den sie hat. Und dann starten wir eine Weile später, das müssen wir noch genau festlegen, weil ich bin heute erst die Radstrecke abgefahren, und ob wir die freigegeben kriegen, weiß man ja auch noch nicht. Wenn die freigegeben wird, dann müssen wir das Radfahren anpassen mit den Ampeln, die da sind, weil sie am Straßenverkehr fahren. Und dann starten wir diese 3 Staffeln mit dem Vorsprung bzw. Rückstand, der sich aus dem Schwimmen ergeben hat. Das gleiche nach dem Radrennen, wenn dann also John Degenkolb gegen Patrick Lange und Maximilian Levy geradelt ist, dann kommen die auch wieder über eine Ziellinie. auf einem Parkplatz und dann stoppen wir da auch die Zeiten und dann werden dementsprechend dann die Läuferinnen auf die Strecke geschickt und das sind dann Anne Haug in der Staffel mit Patrick Lang und Andi Rehlert und in der Staffel Sarah Köhler und John Degenkolb ist es Gesa Krause, die 3000 Meter Hindernis-Europameisterin und in der dritten Staffel, in der Staffel Jan Silbersen, Maximilian Levy läuft die ersten 10 Kilometer Daniela Bleimehl als Local Hero und dann die Legende Nicole Leder als Schlussläuferin die zweiten 10 Kilometer.
Also ein,
so sieht's aus.
Ja, ein illustres Feld. Und ihr habt das Ganze noch ein bisschen angehübscht mit Cheerleadern ja, und Beachvolleyballern.
Ganz genau. Wir haben bei den die FTG Allstars in Funkstadt sind irgendwie, gehören zu den besten Cheerleadern in Europa. Das sind aber keine Pompons, Mädels, die am oder Frauen, die am Spielfeld ranstehen, wie beim Football oder sowas oder beim ersten FC Köln. Sondern das ist eine Akrobatikgruppe, die machen auch wieder unter dem Einhalten ihres Sicherheitskonzepts, weil hat ja jede Sportart ein anderes Konzept, machen die eine Performance zur Eröffnung irgendwo um 11 Uhr, 11.10 Uhr. Wir haben die Beachvolleyballer, den Vize-Weltmeister Clemens Wickler und den Olympiasieger Julius Brink beim Beachvolleyball, die auch die Sicherheitsabstände einhalten werden, so wie es ihre Sportart vorgibt. Die spielen zusammen mit zwei Spielern der United Volleys und da können auch Nutzer, Nutzerinnen, User, wie man sie heute nennt, UserInnen, sich bewerben, mit diesen Olympiasiegern und Weltmeistern ein paar Minütchen zu spielen, dabei zu sein. Das ganze Gelände am Langener Waldsee, wo Beachvolleyball und Schwimmen stattfindet, ist auch abgesperrt, weil der Langener Waldsee ist am Donnerstag für die Swim Night von Jan Silbersen zum ersten Mal wieder auf. Und am Samstag ist auch öffentlicher Betrieb, aber wir gehen dem aus dem Weg. Und für Menschen, die sich in Frankfurt auskennen, wenn man auf den Langener Waldsee runterguckt, schwimmen wir nicht geradeaus hoch zum Yachthafen, sondern wir sind links davon und werden da im abgesperrten Bereich, wo auch kein Mensch reinkommt, außer unsere Mitarbeiter, mit Security gesichert, mit Flatterband gesichert, werden die drei da wirklich schwimmen. Und dann sind da unsere Kamera, Ralf Scholz als Moderator und noch ein paar Mitarbeiter.
Und dann geht's.
Achso, wir haben Tischtennis. Ja. Wir haben Tischtennis noch dabei, Entschuldigung, um es zu vervollständigen. Wir haben ein Interview mit Totilas geplant, dieses Wunderpferd, was jetzt 20 Jahre alt geworden ist. Da gibt es ein Pas-de-Deux, also Dressurreiten. Wir haben Tennis in Bad Homburg, da sollte so ein Testturnier für Wimbledon stattfinden mit Angelique Kerber. Und Frau Petkovic, da ist der Rasen und der Platz noch nicht so weit, das tun wir aber auch noch nicht. Da gehen wir trotzdem hin und haben da einen Wettkampf. Also wir haben immer so Show-Wettkämpfe, die wir einarbeiten und sind immer wieder beim Triathlon. Aber ich schalte halt auch woanders hin und dann spielen da Menschen Tischtennis oder was auch immer, um diesen Sportlern auch die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren in der Zeit, wo Tokio ausgefallen ist, also Olympische Spiele und ihre ganzen EMs und WMs verschoben wurden. Also da war der Gedanke, dass man denen auch eine Fläche bietet und dass man eben nicht nur Triathlon monothematisch macht. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es nur drei Staffeln wären, die sich da gegenseitig betteln, ist es dann auch überschaubar spannend. Ja. Und so wird es, glaube ich, eine bunte Nummer.
Ja, absolut. Wie ist das mit der Übertragung auf der Radstrecke, wenn du sagst, alle Fahrer müssen normal die Straßenverkehrsordnung einhalten, es gibt Ampeln und so weiter, dann ist es wahrscheinlich für die TV-Übertragung auch nicht ganz so einfach.
Ja, also das ist ja das Ding. Wir sind da noch dran. Wir haben noch nicht die endgültige Zusage vom Ordnungsamt. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist heute Dienstag. Also da wird bald mal eine Entscheidung fallen müssen. Und dann müssen wir kreativ sein, wenn wir eben halt dann das Ordnungsamt nicht bekommen und wir uns nicht in dem Frankfurter Stadtverkehr und so überall bewegen können, weil wir die Unterstützung nicht haben, dann müssen wir halt raus aufs Land und müssen schauen, dass wir eine Strecke finden, die keine Ampeln hat oder die absolut leer ist oder wie auch immer. Mhm. Wir hatten als Alternative auch die Opel-Teststrecke in Rottgau angefragt, aber die ist leider vermietet an dem Tag. Das wäre dann so eine 8-Kilometer-Runde gewesen, da hätte man die auch 7 oder 9 oder 10 Mal rumjagen können. Aber das ist ein lebender Prozess.
Max Levy kann das, Kurven fahren.
Ja, genau. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. In Darmstadt gibt es eine Sommerradbahn. Da könnte der Levy dann wahrscheinlich im Rückwärtsgang oder was auch immer schneller fahren als die anderen. Aber das ist noch ein bisschen Bewegung drin. Ansonsten müssen die natürlich bei den Ampeln anhalten. Dann sage ich, wenn halt 70 Ampeln auf 68 Kilometer sind, wird sich das schon irgendwie ausgleichen. Vielleicht ist der eine Bahnübergang ein Problem, wenn einer da 10 Minuten stehen muss. Also es wird natürlich eine Herausforderung sein für die Kameras, aber jeder Radfahrer wird von einer Kamera begleitet. Das ist ja bei drei Fahrern auch überschaubar. Und auch bei der Laufstrecke wird jede Läuferin von einer Kamera begleitet. Auch da sind die gleichen Kameras, auch wieder nur drei. Also wir produzieren sehr smart und müssen halt mit all dem leben, was da draußen dann in der Wildnis passiert. Und ich meine, ihr kennt es ja auch, wenn ihr selber Rad fahrt. Bei der einen oder anderen Ampel hält man an und guckt mal. Und das geht halt an dem Tag nicht, weil das Fernsehen dabei ist.
Großartig.
Ja, wenn das dann alles so funktioniert. Also das ist nur, während wir sprechen, habe ich relativ, also unter den Achseln diesen Fleck. Ja, das ist ein bisschen ungustiös, aber weil es hängt halt so viel dran und eigentlich bin ich ja nur ein kleiner Redakteur und Reporter, der sich um eine Fernsehsendung kümmern sollte. Aber hier jetzt mit den ganzen Menschen und all diesen Dingen ist es halt nicht so ganz einfach. Aber ich muss sagen, der Titelsponsor des Mainova Ironman Frankfurt, wie man ja offiziell sagen darf oder soll, Jan Silbersen als der Mann, der das Ganze veranstaltet und verantwortet, Und die Stadt Frankfurt sind halt extrem hilfreich, weil die auch ein Interesse haben, dass an dem Tag irgendwas passiert.
Ja, und der Hessische Rundfunk eben auch als der Triathlon-Sender, ja, weil was ihr über die Jahre aufgezogen habt, inklusive Hawaii, das hat den Sport schon maßgeblich vorangebracht.
Ja, das ist das Ding, wo ich jetzt wirklich, Frank, so ein bisschen für den Moment Gänsehaut kriege und eben halt sage, ja, das ist alles genau gut so. Aber wir sehen das ja auch immer als Teamleistung. Und wir sind da wirklich nicht arrogant oder sonst irgendwas, sondern im Gegenteil, das soll auch nicht blöd klingen, eher bescheiden genug zu sagen, ohne das ZDF, was in den letzten Jahren durch den neuen Sportchef verschärft ins Boot zurückgekommen ist, weil er selber ein Triathlon-Herz hat und aktiv Triathlons gemacht hat, ohne euch, ohne all diese Menschen, die diese Typen, die wir da haben, diese unterschiedlichen Typen, wenn wir den Hometown Boy Patrick Lange nehmen oder den Sebi Thiele, der jahrelang die Mütze falsch aufgesetzt hat, ein bisschen zu schräg, oder Frodo als den Überbotschafter, das transportiert ihr ja genauso wie wir. Ihr für das Fachpublikum im großen Umfang, ja, ihr unterstützt unsere Maßnahmen, das ist großartig. Und wir geben natürlich alles, was wir können für jede Fernsehminute, weil dann der Kollege Kiedle sagt, natürlich komme ich gerne nach Frankfurt, weil meine Sponsoren freuen sich, dass ihr da eben 8 Stunden oder 9 Stunden meinen Wettkampf zeigt und ich bin auf dem Bild. Also das ist schon eine gute Wechselwirkung und der Sebi war auch einer von denen, der gesagt hat, Dirk, ich bin euch dankbar, weil wegen euch kann ich übrigens die Antrittsgelder ein bisschen so gestalten mit ein bisschen Druck, ja. Weil wir die ja brauchen und die haben uns und wir brauchen sie. Und das ist eine schöne Wechselwirkung.
Ja, klar. Ich meine, wenn man das rückblickend mal betrachtet, dann könnte man sagen, es gibt immer die Leute, die immer noch meckern, dass viele große Events immer noch nicht übertragen werden. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst, dass es überhaupt jährlich stattfindet, dass sich das etabliert hat und dass man jetzt sogar in der Lage ist, ein Event, was aufgezogen wird, ohne einen wahren Wettkampf und eben nur dazu da ist, um die Leute zu bedienen, die es interessiert, überhaupt möglich ist, das im Fernsehen zu übertragen. Das ist dann eben auch die jahrelange, letztendlich auch wahrscheinlich gemeinschaftliche Arbeit, die da geleistet wurde.
Absolut. Also es geht ja um die Wahrnehmung. Ja, also wenn irgendwelche, wenn die geschätzten Kollegen ja darüber berichten, also egal wer, das wollte ich eigentlich sagen, egal wer darüber berichtet, bringt ja diesen Namen immer wieder ins Blickfeld. Und das ist ja letztendlich so, warum ist Eishockey nicht geil, weil die schlagen sich, hauen sich drauf, da kennst du halt keinen. Also dieser Star, diese Star-Geschichte, diese Identifikationsgeschichte über diese große Welt, natürlich das Geniale, das muss ich auch nicht sagen, über die Age-Gruppe, die alle sich damit identifizieren und sagen, das sind meine Helden und sich die anschauen, auch wenn sie wissen, wir werden nie so sein können. Das ist natürlich geil. Und wir haben damals die Lücke genutzt, nur mal ganz kurz zu erinnern, die der Radsport uns geboten hat, weil wir sind deswegen reingekommen, in den Jahren 2006 auf dem Weg von Daniel Unger zu seinem ersten WM-Sieg und dann Frodo mit Olympia und so weiter. Und dann haben wir die Weltserie übertragen, auch großflächig in Madrid, überall in Lausanne und so weiter waren wir, weil der Radsport dopingverseucht war und die Lücke geöffnet hat für eine andere Ausdauersportart. Und da war der Triathlon genau mit den Ungers und Frodenus und Anja Dittmar waren die genau zur Stelle, als sie gebraucht wurden.
Ja, ja. Dürfen wir uns im nächsten Jahr auf 2 große Fernseh-Events aus Hawaii freuen?
Ja, ich gehe ganz fest davon aus. Also das eine Event, wenn es denn stattfindet, wenn der, egal wer ein amerikanischer Präsident ist zu der Zeit, das Land bis dahin auf hat und Menschen dürfen einreisen, ohne 14 Tage in einem geschlossenen Hotel zu bleiben, weil die sind ja auch zu auf Big Island. Ich habe dafür den Herbst in der Tat mit meiner Familie einen Urlaub geplant und auch schon die Flüge bezahlt über unseren Kumpel Hannes. Da zittere ich noch, dass ich im Oktober dahin kann. Jetzt ist es natürlich eine reine Jux-Reise, aber ich glaube im Februar und im Oktober werden wir zwei lange Veranstaltungen sehen, Februar deswegen, allein schon, weil es ja ein Wintersport ist und wir sicherlich dann, egal welcher Sender dieses Wintersportwochenende hat, da reingrätschen und die Kraft des Biathlons und des Skisprings nutzen, in der Zeit, dass ich abends dann ab 18 Uhr eben halt auch da reinzukommen, dann ist Biathlon vorbei, dann ist Skispringen der zweite Durchgang im, keine Ahnung, mit Flutlicht und da grätschen wir sicherlich an dem Tag irgendwo rein, egal welcher Sender das hat. Und im Oktober sind interessanterweise dann die anderen dran, hoffentlich auch wieder mit einem Vorlauf von einem Fußball-Länderspiel oder sowas, so dass wir eben halt von den 5-6 Millionen Sportbegeisterten, die dann so ein Länderspiel gucken, wie es am ZDF geglückt ist, dann eben halt die Leute mitnehmen. In dem Falle war es das aktuelle Sportspiel und dann in die Nacht hinein. Also das wird auf jeden Fall so passieren, weil ich sag mal so, der Vertrag mit Ironman läuft im Prinzip mit dem Rennen in Kona im Oktober aus. Das gibt es nicht, das ist im Februar, da ist der Vertrag eigentlich schon ausgelaufen. Das ist wie bei den Fußballprofis, da müssen wir gucken, wie wir den verlängert bekommen. Aber das ist ja eine Sache von Managern und von Rechtsabteilungen. Und dann wird der neue Vertrag verhandelt. Und wenn jetzt nicht irgendwie Eurosport oder Amazon oder die Telekom raufspringt, was ich nicht glaube, dann wird das möglicherweise auch im Oktober öffentlich-rechtlich unterwegs sein. Aber das sind natürlich noch offene Punkte. Aber von uns aus ganz sicher wird das zweimal großflächig übertragen, wie in der Vergangenheit auch.
Ja, das heißt aber für dich, du kommst gar nicht mehr selber zum Trainieren.
Doch, in der Tat habe ich angefangen, weil ich ein stilles Ziel hatte, zum Glück, also wenn alles gut ausgeht, und es sieht heute und morgen, gestern ganz gut aus, irgendwann 60. Und dann würde ich nochmal versuchen, irgendwie eine Langdistanz zu machen. Das fände ich schon spannend, weil das ist 15 Jahre her, dass ich das erste Mal versucht habe und ins Ziel gekommen bin. Und hätte gesagt, so anderthalb Jahrzehnte später nochmal die Herausforderung zu suchen, wäre schon schön.
Ich glaube, von damals gibt es auch eine Doku, die findet man immer noch auf YouTube.
Ja, die findet man auf YouTube oder in der ARD-Mediathek unter Sport und irgendwie der Weg zum Ziel, der eiserne Weg zum Ziel ist das Ding, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Das Format ist ein anderes, als wir heute haben, ja. Aber es ist total zeitlos. Und die Kollegen von der ARD-Mediathek haben mir gesagt, du, der Quatsch wird auch noch geklickt, weil es einfach so zeitlos war, weil es ein normaler Mensch war, der mit seinen Schwächen und so weiter die Kamera ganz dicht an sich rangelassen hat. Und das haben jetzt ganz viele gemacht. Bei Netflix kriegst du das über viele andere Menschen und Vereine und so weiter. Es ist fast, also ja, es ist 13 Jahre her, ne?
Ja,
2007, 13 Jahre her, aber es ist halt zeitlos, weil es immer wieder Menschen, wo geweint wird, in dem Falle meine Tochter, bitterlich weint und so weiter, da holt sie die Leute ab. Kleine Kinder und Tiere, sagt man bei uns im Fernsehen, gehen immer.
Wir werden den Film sicher finden und in die Shownotes unten drunter stellen und verlinken und dann kriegt er nochmal ein paar Klicks.
Ja, herrlich. Das freut mich. Das freut mich sehr.
Großartig. Das war ein toller Einblick in eure Arbeit. Ja, also das tut uns allen gut, was ihr da tut. Und von daher
vielen Dank.
Machen wir da so weiter und freuen uns auf den Sonntag.
Ja, also ich noch nicht so richtig, weil da noch zwei, drei Wundertüten auf dem Weg liegen, die ich öffnen muss. Aber ich bin mir sicher, wir werden übertragen. Wir haben das Schwimmen und das Laufen nimmt uns keiner, da haben wir alle Genehmigungen. Und wenn wir mit dem Radfahren noch scheitern sollten, dann müssen wir halt gucken, dass wir da kreativ sind.
Wunderbar. Ja, wir freuen uns drauf.
Gut, ja. Danke euch.
Vielen Dank, Dirk Vogel.
Danke dir.
Ciao. 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 Ja, spannende Einblicke. Jetzt schäme ich mich fast, dass ich den Hessischen Rundfunk mal verklagt habe.
Was? Das wusste ich ja gar nicht. Warum?
Kleine Anekdote. Ein Medizinstudent aus Marburg, also in Hessen, hatte nicht viel Geld und wollte gar nicht Fernsehen gucken, sondern der wollte von der Telekom den Studententarif haben. Das gab es nämlich damals. Die Voraussetzung für den Studententarif bei der Telekom war aber, dass man von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war. Das musste man beantragen. Das habe ich gemacht und es ist aus irgendwelchen Gründen abgelehnt worden. Es war für mich nicht ersichtlich. Und dann bin ich zur Rechtsberatung der Uni gegangen und die haben gesagt, klarer Fall, ja, die müssen dich befreien, dass du eben keine Rundfunkgebühr zahlst und auch die Telefongebühren um die Hälfte reduziert werden. Aber wir können da nicht tätig werden, du musst dir einen Anwalt suchen. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen und die haben das im ersten Hin und Her abgelehnt und hat der Anwalt wirklich geklagt. Aus dem Medizinstudenten, und jetzt kommt die eigentliche Pointe, aus dem Medizinstudenten ist später ein Triathlon-Verleger geworden. Aus dem Rechtsanwalt, der mich vertreten hat, den ich persönlich bis dahin nicht kannte, der hieß Christian Wulff, der hat später eine nicht ganz so erfolgreiche Karriere als Bundespräsident hingelegt.
Was?
Ja.
Was?
Ja.
Nein.
Ja, das war die Kanzlei, die meine Eltern mal vertreten hat in irgendeiner Sache.
Der du verarschst
mich. Der war auch mal bei uns zu Hause. Der war ja Osnabrücker.
Ja.
Da kannte ihn kein Mensch. Ich glaube, inzwischen ist er wieder Anwalt. Aber ich habe mit Christian Wulff den Hessischen Rundfunk erfolgreich verklagt. Das ging dann auch gar nicht bis vor Gericht, sondern das wurde dann auch außergerichtlich geklärt. Ich habe quasi Recht bekommen. Der Hessische Rundfunk hat gesagt, okay, dann lassen wir das. Ne?
Warum wusste ich das doch nicht? Das ist ja grandios. Also ich wollte gerade den viel, viel schlechteren Karlauer als Überleitung bringen. Am Ende landen die am Sonntag auch noch auf dem beim Radfahren auf Swift. Aber deine Geschichte war um 100-fach besser. Also ich bin froh, dass du ja gerade weitergemacht hast. Ja, das ist ja verrückt.
Ja.
Manchmal packst du aber auch Geschichten aus. Da frage ich mich, ey. Das ist
ja, ich lebe schon ein paar Jahre länger als du.
Ja.
Komm du mal in mein Alter, hast du genauso viel zu erzählen.
Aber wie lange ist das denn? Das ist ja dann schon... Über 20 Jahre her.
Wann habe ich angefangen? Ich habe 95 habe ich angefangen zu studieren in Marburg damals. Ja, geile Location für Triathlon-Training. Da habe ich mich ja dann auch für Hawaii qualifiziert, als ich da studiert habe. Ich bin oft gependelt von Osnabrück. Das waren 230 Kilometer mit dem Rad. ich weiß, montags hatte ich um 14 oder 15 Uhr eine Pflichtveranstaltung. Da war ich dann rein physisch anwesend.
Oh Mann.
Ja. Ja, aber du hast es gerade erwähnt, Sonntag auf Swift, ich glaube, das hat Dirk jetzt nicht erwähnt, die Kollegen vom HR wollen auch reinschalten in die Live-Übertragung vom Swift-Rennen der Bundesliga.
Genau, ja. Das findet am Sonntag statt, wir haben drüber gesprochen letzte Woche.
Genau.
Ist auch ein öffentliches Rennen, das heißt, jeder, der sich da mit den teilnehmenden Teams und Leuten messen möchte, kann das machen und sich dazuschalten. Nach jetzigem Stand haben wir auch die Info bekommen, weil wir es auch öffentlich nicht einsehen können, über meldeportal24.de, die offiziellen Listen immer der Bundesliga-Teams aus der ersten Liga, wer teilnimmt, welche Starter und so weiter. Weil, das hat sich letzte Woche bei mir verkehrt angehört und war auch de facto nicht richtig, das klang so ein bisschen so, als wir letzte Woche über Buschhütten gesprochen haben, als wenn nur Buschhütten nicht an diesem Rennen teilnehmen würde. Das betrifft nicht nur Buschhütten, sondern auch noch ein paar Teams mehr. Jetzt ist es wohl so, dass von den Männerteams 10 von 16 gemeldet sind und von den Frauenteams 11 von 14. Mhm. Genau, es sind auch noch Teams aus der zweiten Bundesliga dabei, die zeitgleich in diesem Rennen starten und eben öffentlich für alle, also jeder kann mitfahren. Es gibt dann sogar für die Leute, die keinem Team angehören und da in den Liga-Wertungen mit drin sind, Preise zu gewinnen. Von daher, das ist eigentlich ganz nett. Wir haben ja mit den Gründern letztendlich von der Swift-Serie der zweiten Bundesliga gesprochen, mit David Jakubowski. Und der steckt letztendlich auch hinter der Organisation von dem Rennen am Sonntag. Da ist die DTU auf ihn zugekommen und hat gefragt, kannst du uns da in irgendeiner Form unterstützen? Das hat ja bei euch gut geklappt. Also das ist da offensichtlich in guten Händen, weil diese Serie, die ja über 5 oder 6 Rennen dies Jahr gab und jetzt auch beendet ist, die lief ja super erfolgreich. Wir haben drüber gesprochen. Es waren letztendlich über 20 Teams dabei mit Live-Kommentar, also wie es am Sonntag jetzt auch für dieses eine Rennen stattfinden soll, mit Einblendung von Athleten, die zu Hause fahren, mit Vorstellung der jeweiligen Sponsoren der verschiedenen Teams und so weiter. Also das noch als kleiner Nachtrag zu letzter Woche.
Genau, wie gesagt, das war ein kleiner Fehler von uns, den wir uns geleistet haben da, dass es den Anschein machte, als wenn nur Buschhütten nicht dabei gewesen wäre. Das stellen wir gerne richtig. Ansonsten haben wir schon in ein Wespennest gestochen, habe ich das Gefühl, letzte Woche. Es ging sehr heiß her, sowohl Liga-intern als auch uns gegenüber, mit positiven und negativen Rückmeldungen zu unserer Berichterstattung. Also das Thema muss man sicher mal vertiefen. Also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und da liegen wohl auch ein paar Nerven blank, kann man wohl sagen.
Ja, also das ist natürlich auch immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man das Ganze. Ich muss da auch sagen, du hast zum Beispiel letzte Woche den Vergleich gebracht mit Bayern München und Geisterspielen. Das hinkt natürlich insofern, dass es in der Bundesliga einmal um ganz viel Geld geht und um TV-Gelder und dass es letztendlich dann eine Meisterschaft gab. Bayern München ist ja jetzt auch wieder Meister geworden und auch andere Vereine und sicherlich auch Buschhütten würden sich sicherlich anders verhalten, wenn es heißen würde, diese Teilnahme ist Grundvoraussetzung dafür, dass es am Ende des Jahres vielleicht noch einen deutschen Meister gibt, wenn vielleicht auch noch ein, zwei Rennen richtig stattfinden können. Das zweite Rennen soll ja ein Swim and Run sein. Das ist eben nicht der Fall. Von daher ist das sicherlich auch ein großer Unterschied. Im Fall von Buschhütten ist es auch so, dass sich in Abstimmung mit der Teamleitung, aber letztendlich die betreffenden Athleten selbst alle dagegen ausgesprochen haben, daran teilnehmen zu wollen. Sind zum Stück weit auch Athleten, die sonst bei anderen Events auf Swift teilnehmen, also das sonst machen, aber in diesem Fall halt nicht, was unter anderem auch den Ursprung hat, dass da gesagt wird jetzt in der Ausschreibung von dem Rennen der ersten Bundesliga, wir appellieren an die Ehrlichkeit der Athleten, wir wollen bestimmte Sachen, die man machen kann, eben nicht nochmal überprüfen, sowas wie Foto und Video vom Gewicht, dass man eben sehen kann, dass das stimmt, was da eingetragen wurde und die ganzen Prozesse, die zum Beispiel bei der Super League gemacht werden, um das eben noch besser zu kontrollieren, weil man die Erfahrung gemacht hat, da passieren Fehler, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja die Leute, die es auch zu Recht im Sinne der Transparenz und Fairness auf die Spitze treiben und dann 3 Powermeter, wenn sie die denn haben, mitlaufen lassen. Lionel Sanders ist ja so einer, der das über die Wochen immer mal wieder gemacht hat und auch ausgewertet hat und so weiter. Das ist da eben nicht gegeben und das ist wohl auch dann einer der Hauptgründe, mit den anderen Sachen, die wir letzte Woche auch diskutiert haben, warum dann die Athleten selbst gesagt haben, wir wollen dann nicht dran teilnehmen, kann man natürlich auch zweischneidig sehen, weil im Fall von Buschütten ist es eben auch so, die Leute, die da starten, sind nicht ambitionierte Triathleten in der Form von, dass sie irgendwie noch was anderes machen. Bei Buschütten sind es halt Vollprofis, sind es auch zum Großteil internationale Top-Athleten, das sind halt eben Berufssportler. Das ist bei vielen Bundesliga-Vereinen so, bei vielen Startern, aber eben nicht bei allen. Da kann man dann eben aber auch sagen, also man könnte ja eben so argumentieren, das finde ich halt ganz charmant, aber ich habe halt eben auch eine andere Perspektive, wenn man sagt, es ist ein offenes Rennen, man kann daran teilnehmen, wann hat man denn die Chance, auch wenn es nur im Radfahren ist, auch wenn es nur virtuell ist, sich mal direkt gegen diese Leute zu messen, die man sonst vielleicht nur im Video oder im Livestream oder live an der Strecke sieht. Das ist eben eine tolle Erfahrung. Ich kann aber aus der Profi-Perspektive und aus der Athletensicht dann auch verstehen, dass die sagen, es gibt keine Wertung, es ist keine Sicherheit, dass irgendwie im Nachgang kontrolliert wird, Gewicht und so weiter. Und jetzt sind da auch noch andere Leute dabei und wir haben nicht mal nur ein Rennen mit den reinen Bundesliga-Startern, sondern einfach nur irgendein öffentliches Swift-Rennen. Und wenn man halt die Wahl hat, nimmt man eher nicht teil, als dass man das möchte. Ist sicherlich auch nachvollziehbar. Also aus der sportlichen Perspektive wird das für alle anderen und auch Zuschauer und Fans und so sicherlich aufgewertet, wenn man selbst auch daran teilnehmen kann. Auf der anderen Seite ist das Verfolgen und die sportliche Perspektive auch eine andere, wenn es dann eben nicht nur diese Teams sind und nur diese Sportler, sondern es eben ein Swift-Rennen ist, wo diese Teams Teil davon sind und zugeschaltet sind. Also ist beides auf die eigene Art und Weise sicherlich nachvollziehbar. Kommt eben, wie gesagt, auch darauf an, aus welcher Richtung man das betrachtet und wie man selbst davon letztendlich auch betroffen ist, sage ich mal. Aber genau, diese paar inhaltlichen Sachen sind vielleicht noch zur Einordnung wichtig, um da vielleicht selbst dann auch eine Meinung zu haben, weil letztendlich abseits von diesen Informationen, die dann eben natürlich auch stimmen müssen, also ist es nicht nur Buschütten und wie wir es gerade auch schon gesagt haben, das muss sicherlich dann auch alles stimmen, aber viele davon ist natürlich auch dann eigene Meinung, wie steht man dem Ganzen gegenüber, also findet man es dann eben gut, dass ein Vorzeigeverein sagt, nee, wir tragen das eben nicht mit und auch im Sinne von der Bundesliga hat das dann nichts mit Bundesliga zu tun. Wir auch, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, auch viel kommentiert wurde. Also es war eben sehr geteilt und es war mir dann auch letzte Woche wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben viele Leute gibt, die gesagt haben, das ist eine richtige Entscheidung, eben aus der eigenen Perspektive. Die Entscheidung erfordert Mut, die ist nachvollziehbar und dass es eben auch andere gab, die dann gesagt haben, Solidarität ist dann eben nicht, sich dagegen zu verweigern, sondern zu sagen, hey, dann nehmen wir es halt eben dieses Jahr auf die leichte Schulter, es gibt keine Wertung und trotzdem machen wir dann eben mit und wenn es dann eben sportlich zusammengewürfelt ist und durcheinander, dann nehmen wir das in Kauf und da hat jeder sicherlich auch andere Interessen. Da ist vielleicht Buschütten auch ein Verein, der auch aus der sportlichen Perspektive viel für die Bundesliga tut, alleine schon dadurch, dass diese Superstars, die man international kennt, auch letztendlich nicht nur über Buschütten, die gibt es ja auch woanders, aber über die Jahre die extrem großen Namen einfach für Buschütten gestartet sind und dadurch die gesamte Bundesliga durch die sportliche Wert oder über die sportliche Wertigkeit auch international in der Wahrnehmung aufgewertet haben. Da ist dann vielleicht auch die Frage, inwieweit man sagen möchte, ein Format, was wir so nicht gut finden, wollen wir mit unterstützen, nur damit die Bundesliga als solches was davon hat und dann eben selbst zurücksteckt. Natürlich sind das Überlegungen, die man in dem Fall machen muss und das sind sicherlich auch Sachen, denen man so oder so gegenüberstehen kann. Aber am Sonntag findet das Rennen statt. Und wie es dann weitergeht mit der Bundesliga, ist noch nicht ganz klar. Es soll den dezentralen Swim and Run geben. Wir haben darüber gesprochen als zweites Rennen. Und ob es dann eben im Herbst oder im Spätsommer möglich ist, vielleicht noch Rennen wirklich vor Ort irgendwo gemeinsam auszutragen, ist derzeit noch nicht klar. Wäre ja schön, auch wenn jetzt sich quasi schon darauf geeinigt wurde, dass es keinen deutschen Meister geben wird. Mhm. Aber alles, was dann noch stattfinden kann, auch auf dem Niveau, ist sowohl, glaube ich, für Fans, für Zuschauer als auch für die Athleten selbst eine wünschenswerte Sache.
Ja, es ist ja auch konsequent im Sinne des Verbandes oder so wie sich der Verband insgesamt verhält. Alle Meisterschaften dieses Jahres sind verschoben aufs nächste Jahr. Man hat da doch größtenteils auch mit den gleichen Veranstaltern Vereinbarungen getroffen. Im letzten Jahr war ja das Finale der Bundesliga gleichbedeutend mit dem Rennen um die Deutsche Meisterschaft in Berlin, die Finals. Und in diesem Jahr wäre es andersrum gewesen. Ich glaube, da wäre der Auftakt im Rahmen der Deutschen Meisterschaften gewesen in Düsseldorf.
In Düsseldorf, ja.
Und die Finals die Leute, die es mitbekommen haben im letzten Jahr, Riesensache, ja, viele kleine Sportarten, die sich zusammengetan haben zu einem großen Event. Stichwort Mini-Olympia ist da immer wieder gefallen. Berlin hat sich wunderbar als Sportstadt präsentiert. Das Ganze war dieses Jahr eben mit der Rhein-Ruhr-Region geplant für eine eventuelle Olympia-Bewerbung. Aber die Finals haben jetzt nochmal im Nachhinein eine Würdigung erfahren.
Ja, genau. Also das, wie du gerade schon gesagt hast, das Konzept als solches war ja eben auch neu. Es waren dann rund 3.300 Athleten, die daran teilgenommen haben, bei mehr als 200 Entscheidungen über die Meisterschaften in, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sportarten waren es letztendlich. Weißt du das aus dem Kopf? Du
warst vor Ort. Ich meine, 13 oder sowas?
Ja, irgendwie so. Ich weiß jetzt auf die Sportart genau auch nicht. Also es war sehr viel los für die, die das nicht nur im Triathlon, sondern insgesamt als quasi Multisportformat verfolgt haben. Die haben da sicherlich noch ein Bild zu. Das Ganze hat stattgefunden am Wochenende des 3. und 4. August und hat jetzt eben einen deutschen Fernsehpreis bekommen. Also der deutsche Fernsehpreis für die Finals Berlin 2019 als beste Sportsendung 2020, also in diesem Jahr ausgezeichnet worden. War eben die Premiere letztes Jahr erstmal stattgefunden, das neue Konzept, und hatte damals mit mehr als 20 Stunden Live-Sport im Fernsehen und online an dem Wochenende, wie gesagt vom 3. und 4. August, durchschnittlich 1,48 Millionen Zuschauer, die TV-Übertragung verfolgt haben. Und das Ganze hat an den beiden Tagen einen Marktanteil von bis zu 12,5% ausgemacht. Bis zu dann eben auch, weil das nicht jetzt irgendwie natürlich nicht an allen Stellen der Fall war, aber 12,5% dann wahrscheinlich eben bis zu in der Spitze gleichbedeutend damit ist schon ordentlich. Also gerade dafür, dass dieses Format ja geschaffen wurde, um Randsportarten gemeinsam dann eben eine größere Bühne zu geben.
Ja,
ist schon beachtlich.
Man darf ja auch den Werdegang nicht vergessen, da das ist ja ähnlich wie jetzt bei dem, was sich am Wochenende abspielt. Initiator war letztendlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja, ARD und ZDF haben sich die beiden Tage geteilt und haben gesagt, liebe kleine Sportarten, ihr beschwert euch immer, dass wir nicht zu euch kommen, um über eure deutschen Meisterschaften zu berichten. Ja, das haben wir im Schwimmen gesehen. Das war ja quasi ein Verfall an Sendezeit. Nachdem die Zeiten von Paul Biedermann und Britta Steffen vorbei waren, hat die deutsche Meisterschaft im Schwimmen nicht mehr im Fernsehen stattgefunden. Was für uns als Fachmedien einfacher war, weil wenn Fernsehen da ist, dann sind alle anderen völlig uninteressant auf einmal für so einen Veranstalter. Ja, da geht es dann um ganz andere Reichweiten, das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Mhm. So war es für uns ein relativ einfaches Arbeiten in den Jahren dazwischen und im letzten Jahr hat dann wieder mal was stattgefunden, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesagt hat, wenn ihr wieder Präsenz wollt, dann lasst uns was zusammen einfallen lassen. Ja, und wir machen eben diese Finals und das war ja ein Modell, wo alle nachher gesagt haben, das war gut für alle Beteiligten.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, was ich eben zu Dirk Froberg meinte, als ich gesagt habe, wenn man jetzt mal überlegt, dass es möglich ist, live ein, ich sag jetzt mal mehr oder weniger Spaßformat am Sonntag zu übertragen, weil es eben kein Rennen gibt. Aber der Markt ist eben da dafür, dass gesagt wird, okay, wir gründen das unter anderem dadurch, dass wir wissen, es gibt genug Leute, die sich für Triathlon interessieren und sich das angucken. Dann das wäre ja vor vielen Jahren auch gar nicht denkbar gewesen. Also da war man ja, obwohl es natürlich immer die Leute gab, die gesagt haben, zeig doch mal mehr, es gibt so wenig, konnte man ja schon froh sein, dass es überhaupt möglich war, irgendwo diese großen Rennen in kompletter Länge live im Fernsehen oder online verfolgen zu können. Mhm. Also das ist ja schon ein großer Schritt. Und dass man jetzt da angekommen ist, zu sagen irgendwie, diese Formate haben genug Potenzial, um dann auch live verfolgt werden zu können. Mhm. Das, finde ich, kann man eben gut übertragen. Jetzt aus dieser Zeit, wo es keine Wettkämpfe gibt, Sonntag sowas wie der Staffelwettkampf, aber auch, dass dann für Randsportarten gesagt wird, wir versuchen das irgendwie so zu präsentieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich dafür interessieren, für jede oder vielleicht auch das erste Mal mit anderen Sportarten in Berührung kommen, eben größer ist. Eben durch die Schalten hin und her von den verschiedenen Disziplinen. Man schaltet eben meinetwegen für Triathlon ein, bekommt dann aber auch noch was vom Bogenschießen mit und irgendwie ist das doch ganz spannend und man bleibt kurz dabei oder bekommt es eben, weil man in der Zeit auf die andere Übertragung wartet. Das kennt man halt sonst, wie du schon gesagt hast, Mini-Olympia eigentlich nur von Olympia, dass man sich sonst da irgendwie alles anguckt, weil das irgendwie auf einmal sehr spannend erscheint. Dieses Jahr ausgefallen, aber wenn das Format an sich und es war eben letztes Jahr auch erst die Premiere. Die werden bestimmt auch Sachen daraus mitgenommen haben, die man noch besser machen kann oder noch neue Ideen mit einbringen kann. Aber wenn das, wenn der Grundgedanke an sich weiterhin bestehen bleibt, dann profitiert, glaube ich, jede Sportart für sich davon und Triathlon natürlich auch. Also was das für die Athleten bedeutet, auch dann für Nachwuchsathleten. Simon Henseleit, wir haben mit ihm gesprochen, war ja auch dabei, mal so eine große Bühne zu bekommen, die große Kulisse, Anzahl der Zuschauer, Medienpräsenz, Online-Übertragung, Fernsehen. Ich glaube, das ist einfach eine Situation, bei der die meisten Leute einfach viel gewinnen.
Ja, ja. Seitdem ich nicht mehr studiere, zahle ich meine GZ-Gebühren ja auch gerne. Ja, wo wir schon bei, wir waren so ein bisschen über die virtuelle Schiene da hingekommen. Andi Böcherer, der ist auch gerne virtuell unterwegs. Und zwar hat am Wochenende die Mitteldistanz in dieser Rennserie von Ironman, Ironman Virtual Racing Championship, nein, wie heißt es? Stattgefunden mit nur noch 6.000 Anmeldungen. Also die Zahlen sind doch ganz klar im Sinkflug da, muss man sagen.
Ja, und ohne Halbmarathon am Ende. Also bei den Profirennen ist es jedenfalls so, da wird der Halbmarathon hinten raus gespart. Wahrscheinlich aus den Gründen, weil die Profis sagen, wenn ich das sonst maximal durchziehe, ist die Erholung irgendwie auch, dauert dann so lang, dass man sich da mit letztendlich für wenig, will nicht sagen für nichts, weil auch da wird ja Preisgeld gezahlt und so weiter und wahrscheinlich auch Antrittsgeld, aber da wegschießt, das lohnt dann nicht. Ja. Also bei den Profis waren es dann nur 5 Kilometer Laufen und 90 Kilometer Radfahren, eben bei diesem Rennen, beim 12. Rennen auf der virtuellen Radstrecke, das Ironman 70.3 Hawaii.
Ja, da konnte man mal wirklich so ins Herz des Triathlons gucken und da schwitzen, wenn man sich entsprechend klimatisiert zu Hause, hat man da echt, glaube ich, die richtige Live-Erfahrung des Queen K Highway gehabt auf Ruby. Ja, das ist mit Stolz verkündet worden. Jetzt auf der Strecke der 70.3 Hawaii, der ja so ein bisschen weiter nördlich von Kailua Kona startet in einem Resort und dann, glaube ich, auch nach Norden weitergeht oben. Also spannendes Stück Straße, ja. Ich habe ja immer noch, irgendwann werde ich das auch veröffentlichen, meine Leidensgeschichte, als ich mal im letzten Jahr versucht habe, da die Ironman-Radstrecke abzufahren. Da gibt es auch ganz viele Insights, wie sich die Strecke eben aus Athletensicht nicht nur, wie sie aussieht, sondern anfühlt. Das kommt irgendwann nochmal für den Winter.
Und anfühlen kann.
Anfühlen kann, wenn man...
Macht den Leuten keine Angst. Das ist nicht für alle so, wenn sie das machen.
Ja, ja, genau. Ja, aber wie gesagt... Ja, die Zahlen gehen zurück bei Ironman Virtual Racing. Das haben wir auch bei unserem Event am Wochenende gesehen. Die Leute haben einfach Bock, draußen Sport zu machen. Aber Andi Böcherer hat da gerockt in dem kleinen Profifeld.
Genau, der hat ja mit Imogen Simmons zusammen auch schon das 8. Rennen im Team quasi gewonnen. Jetzt das 12. Rennen alleine in der Einzelwertung. Ist die 5 Kilometer in 15:56 gelaufen und dann irgendwie 2:09 für die virtuelle Strecke auf dem Rad. War sehr spektakulär, hat nämlich nicht nur das Rennen gewonnen, sondern auch das Zuschauervoting für die, ich weiß gar nicht, was die genaue Bezeichnung ist, auf jeden Fall hatte er quasi die schönste Pain Cave. Konnte man dann irgendwie die das live gesehen haben oder dazu geschaltet haben, lief dann da so ein Ranking, das gibt es ja manchmal bei den normalen Rennen bei Ironman auch. Was meint ihr, wer gewinnt das Rennen am Ende, kann man dann zwischendurch abstimmen. Der ist nämlich vor, ich weiß nicht genau, wo er da war, aber er ist vor Weinfässern gefahren, irgendwo im Keller oder...
Ja, ich habe das, das hat er nicht zum ersten Mal jetzt gemacht, das hat er neulich schon mal gemacht. Ja, irgendwo hat er da Kontakt zu einem Weingut, er kommt ja aus dem Badischen aus Freiburg und es ist einfach mal überall, wo man, ich habe da ja auch 3,5 Jahre gewohnt, ich weiß, das war so die schwülste Zeit meines Lebens, ja, also man sagt immer, da unten ist das Wetter so viel schöner als hier, aber ich sag mal, jetzt hätten wir hier gerade ideales Sportwetter, es ist nicht zu heiß und trotzdem sonnig, da unten, wenn es da sonnig ist, wird es auch schnell heiß und stickig und Pollen und sowas irgendwie, also mehr ist das Klima da nicht bekommen, aber er hat eine Lösung gefunden in einem klimatisierten Weinkeller.
Genau, da hat er sich zurückgezogen und sehr spektakulär, also wer die Bilder nochmal sehen möchte, sicherlich bei ihm auf Social Media auch zu finden.
Ja.
Und hat dann für quasi die virtuelle Zieleinfahrt und den Sieg dann noch spontan vor der Kamera, da sind die Profis ja immer dazu aufgerufen, irgendwas zu installieren, damit man das auch live verfolgen kann, seine Tochter mit aufs Rad auf den Lenker geholt und da zusammen gejubelt irgendwie. Also einmal natürlich sehr beachtliche Leistung. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen bei seiner Einheit. Der scheint sehr, sehr fit und auch zufrieden mit seinem Trainingszwischenstand zu sein, auch mit den Ergebnissen. Aber auch dann schöne Geste, sehr unterhaltsam, schön was fürs Auge mit dem Weinkeller. Also ja, jeder versucht einfach gerade irgendwo das Beste aus der Situation zu machen. Und dann kommen eben auch so nette Anekdoten bei raus.
Ja, also sieht auf jeden Fall spektakulär aus, ne?
Ja.
Spektakulär sieht auch das aus, was Jan Frodeno gerade macht, weil wir kennen die Bilder von seinem Outdoor-Pool auf seiner Terrasse hoch über Girona.
Ja, richtig, der ist jetzt weltbekannt.
Genau, aber er hat noch ein bisschen Spielzeug bekommen.
Ja, genau, von Hyrox.
Hyrox hat ein bisschen gemeinsame Wurzeln wie der Ironman. Und zwar gab es früher in Hamburg ja die Agentur Absolut, die dann irgendwann gekauft wurde von Lagardère. Und das ist wiederum, das ganze Konglomerat wurde gekauft von Ironman. Und die Leute, die damals Absolut verkauft haben, heißen jetzt wieder Absolut. Und gehören, jetzt muss ich gerade lügen, die gehören auch irgendwie im Entferntesten zur Wanda Group über die Schweizer Ableger. Und die stehen hinter der Marke Hyrox. Also ein
Mix aus CrossFit und Laufen.
Ja.
Und ja, letztendlich ein Ausdauer, ein Kraftausdauer-Event, wo das eine eben nicht ohne das andere geht. Ja. Und Jan Frodeno hat quasi seinen, ja, es ist ja kein Kraftraum, er war draußen zu sehen, aber Utensilien zum Krafttraining für die Corona-Zeit hat er wohl unter anderem von Hyrox zur Verfügung gestellt bekommen, hat man auf Social Media gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das gleichbedeutend damit, dass er jetzt auch mal bei einem Hyrox-Event teilnehmen wird? Also da, die gibt es ja in verschiedenen deutschen und auch internationalen Großstädten oder ja, auch kleineren Städten, da gibt es auch sogar eine offizielle Weltmeisterschaft zu und das ist eben, ich weiß nicht genau, ich habe da ja auch noch nie teilgenommen, auch wenn ich persönlich einige kennen, die das schon gemacht haben, immer entweder ist es 1000 Meter laufen, glaube ich, zwischendurch.
Ich glaube 8 Mal, ja.
Ja, genau, und dann immer verschiedene Übungen. Also die Übung machen, bis man damit fertig ist. Das geht dann auch nach Gewichtsklasse, dass es verschiedene Gewichte für die Übung gibt, dann 1000 Meter laufen und das natürlich dann am Ende in Kombination, derjenige, der am oder der das in der schnellsten Zeit absolviert, hat das ganze Ding gewonnen.
Ja,
ja, wenn Jan Frodeno jetzt schon mit den Utensilien ausgestattet wird und spezifisch für die Kraftübung trainieren kann, die da gefordert sind,
ja,
dass er laufen kann, wissen wir natürlich alle. Ja, vielleicht nimmt er jetzt die ganze Situation zum Anlass dazu, auch irgendwie aus Spaß mal bei sowas mitzumachen.
Ja, ja.
Wie ernst dann auch immer, ist ja noch eine andere Frage, aber würde ich zumindest ja naheliegend finden, wenn, also warum sonst diese spezielle Partnerschaft? Vielleicht wird er auch nur mal da sein und sich zeigen und eine Autogrammstunde machen oder was mitkommentieren oder wie auch immer. Aber wäre mal ganz interessant, weil das Feedback, was ich so von den Leuten bekommen habe, die das gemacht haben, ist eben, wenn du nur laufen kannst, kommst du da nicht weit. Aber wenn du eben kräftig bist und gar nicht laufen kannst, dann bist du irgendwann auch so aus der Puste, dass du da nicht weit kommst. Also es ist eben genau auch der Sinn und Zweck von dem ganzen Ding, da die ausgewogene Mischung zu finden. Und ist wahrscheinlich dann auch ein relativ kompletter Athlet so gefragt.
Ja.
Von daher, ich kenne mich da nicht aus, wie das einzuschätzen ist, was da die Spezialisten oder wie groß das mittlerweile ist, dass da Leute antreten, die sich ganz spezifisch auf diese Übung vorbereiten, ob dann jemand wie Jan Frodeno da eine gute Chance hat, deutlich besser ist, vielleicht gar keine Chance hat, ist natürlich ein großes Gedankenspiel jetzt, aber ich würde das eigentlich ganz interessant finden.
Mm-hmm.
Mal sehen, vielleicht ergibt sich das ja.
Ja, hochspannend.
Sein Trainingspartner bleibt jedenfalls bei den bewährten drei Disziplinen, wobei der macht er wahrscheinlich nebenbei auch Krafttraining, aber der hat ja nicht nur die Langdistanz zu Hause quasi mit Jan Frodeno parallel absolviert, das ist ja total untergegangen, der hat das einfach mal mitgemacht von morgens bis nachmittags und als gelernter Kurzdistanzler, der hat jetzt auch einen 10 Kilometer Testlauf absolviert in Girona in 28:37. Also das mit vorangegangenem Lockdown und so ist schon wirklich, also der ist ja Spanier, ist auch nicht in der ersten Reihe auf der Kurzdistanz, sondern nicht dann in der aktuellen Auswahl für Olympia und so weiter. Deswegen hat er sich ja auch auf der Mitteldistanz zuletzt mal rangetastet und probiert. Aber da so eine Zehnerzeit hinzulegen mit dem vorangegangenen Training ohne ganz spezifische Sachen irgendwie mit großem Aufbau, das ist schon echt faszinierend. Also das weiß man von dem, dass Nan Oliveras wirklich sehr, sehr fit ist, auch im Training hin und wieder schon vor Jahren mal eben 65 Minuten Halbmarathons gelaufen ist, obwohl er Fokus auf der Kurzdistanz hatte und so weiter. Aber ja, das ist schon sehr, sehr beachtlich.
Ja, nicht schlecht. Wo wir bei reinen Läufen sind von Triathleten, na, es ist noch umgekehrt, Florian Neuschwander, Run with the Flow, Man kennt ihn, glaube ich, so am ehesten so dieses Red Bull Wings for Life Event. Da ist er immer ganz groß, ist ja auch ein Red Bull-Athlet im Fokus. Der, ich weiß nicht, hat er schon eine Langdistanz gemacht?
Nee,
er wollte, glaube ich, dieses Jahr und es ist auch Corona zum Opfer gefallen. Also, ich sag mal, wir begrüßen ihn schon mal in der Riege der Triathleten, aber der ist nochmal einen Marathon gelaufen unter etwas anderen Bedingungen.
Ja, der ist ja immer zu haben für verrückte Aktionen im Training. Und
also mit immer meinst du auch jedes Wochenende, ne?
Ja, also ist ja wirklich so. Dem kauft man das ja auch ab. Das ist ja so authentisch. Also der plant das ja nicht wirklich zwei Wochen vorher durch und verkauft das dann als, ach, ich hatte heute mal Lust irgendwie. Jeder, der den so ein bisschen verfolgt und auch kennt, der weiß halt, der geht wirklich mal raus und läuft dann einfach all out einen Halbmarathon irgendwie am Main entlang. Und wenn es ihm dann nicht gut geht, dann macht er halt auch mal drei Tage danach keinen Sport und trinkt nur Bier, so ungefähr. Das ist halt so ein Typ, ne?
Ja.
Und jetzt hat er eben...
Also ist wirklich ein Typ.
Ja, absolut.
Ich habe ihn einmal kennenlernen dürfen beim... ich glaube, da hat er seinen ersten Triathlon gemacht im Kraichgau. Da ist er auf der 50-über-50-Distanz gestartet und das war, glaube ich, sein allererster Triathlon.
War das 2017, 2018?
Ja.
Eins von beiden, ne?
Wann war ich denn da? Es müsste 18 gewesen sein.
Ich glaube, das war auch der Startschuss dafür, dass wir ihn da eben begründbar durch diese Teilnahme als Teilzeit-Triathleten im Magazin manchmal erwähnt haben. Genau, er hat ja auch gesagt, er will auf jeden Fall irgendwann mal eine Langdistanz machen. Durch seine Nähe zu Frankfurt wäre ja auch naheliegend, dass es dann wahrscheinlich auch Frankfurt wird. Könnte man ja auch mal irgendwie größer, vielleicht ist es ja auch bei Red Bull mal geplant, das zu begleiten oder so, wenn der sich darauf vorbereitet, weil für verrückte Aktionen ist der, wie gesagt, immer zu haben. Und der ist jetzt eben einen Marathon gelaufen, bergauf. Also nicht nur bergauf, es ging teilweise auch bergab, aber mit 2000 Höhenmetern auf 42 Kilometern und dann zwei Runden, also 11 Kilometer hoch, dann mit jeweils circa 1000 Höhenmeter runter, dann wieder hoch und dann das Stück bis Kilometer 42 wieder runter. Und das wollte er eben unter 3 Stunden machen. Und das ist ihm ganz, ganz knapp gelungen in 2 Stunden 49 Sekunden. Also 18 Sekunden hatte er dann noch Puffer und irgendwie hat er dann auch dazu geschrieben, am Ende war es dann so knapp, da musste er die Bergab-Kilometer irgendwie nochmal in 3:09 und schneller laufen.
Oh, das tut weh.
Also
das
wirklich,
tut weh.
Also wirklich.
Na gut, bei ihm hat das kaum Impact, wenn er runterläuft.
Ja, aber das ist echt verrückt. Also die Aktion als solche schon, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, aber auch seine Leistungsfähigkeit ist natürlich unfassbar und dass da so... also nur bergauf zu laufen, jeweils zweimal mit 1000 Höhenmeter. Jeder weiß vom Radfahren, wie viel das ist. Und dann einen Marathon mit 2000 Höhenmeter zu laufen und dann eben schneller als 4:15er Schnitt, auch wenn es dann runterging, wieder ist schon... Es ist einfach nur bekloppt. Also positiv, aber es ist, das will man sich eigentlich nicht antun.
Ja, ich glaube, das passt total. Positiv bekloppt. Ne?
Ja,
also,
ja.
Wenn es Typen gibt, auf die das Prädikat im positiven Sinne zufällt, dann ist es...
Ja, betrifft es ihn auf jeden Fall. Es ist ja auch, und das ist genau das, was ich auch am Anfang meinte. Also diese Aktion, die man jetzt so sieht, da kommt man sich irgendwie sehr irgendwie unfit oder fast schon faul vor. Auch wenn ich natürlich bei mir zum Beispiel weiß, dass es nicht so ist, also ganz und gar nicht. Zu einer Zeit, wo ich zum Beispiel zufrieden mit meinem Training bin, sehe ich dann aber sowas und denke so, das ist so krass. Also das ist einfach viel mehr als das, was ich mir überhaupt vorstellen könnte. Und trotzdem motiviert es einen irgendwie, weil es auch so Grenzen für einen persönlich verschiebt. Weil es eben sieht, okay, wenn andere das machen, dann ist es doch näher dran, als wenn jetzt einfach jemand aus dem Nichts sagen würde, ach, das wäre doch mal eine schöne Idee, einen Marathon bergauf mit 2000 Höhenmetern zu laufen, würde ich sagen, nee. Aber wenn er sagen kann, ja guck mal, der hat das gemacht, dann denke ich vielleicht wenigstens mal drüber nach. Das heißt nicht, dass ich das sofort mache, aber es wird auf einmal so greifbar. Und dafür sind so eine Aktion, wenn sie denn was Gutes haben, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das trainingstechnisch nicht unbedingt das Sinnvollste ist, was da viele zurzeit machen, ist es aber motivierend. Und wenn das irgendwie auch das ist auf jeden Fall auch ein positiver Effekt dann von den ganzen Sachen.
Absolut, absolut. Mir fällt da gerade ein, die Einheit der Woche, die suchst du ja in der Regel raus. Ja? heute ist sie uns zugeschickt worden und zwar von Thomas Blome, der begeisterter Lehrer unseres Podcasts ist und eigentlich im September beim Ironman in Tallinn starten wollte, aber er hat relativ wenig Hoffnung, dass das Ganze stattfindet und hat sich dafür dann eine andere Challenge ausgesucht und die hat er auch niedergeschrieben auf der Website bremenbrockenbremen.de Und zwar ist er von Bremen auf den Brocken geradelt und auch wieder zurück. Und die Einheit lässt sich finden auf Strava. Die heißt da Hashtag selbst eingebrockt, Hashtag Game Over. Die Distanz ist One Way 226 Kilometer, also die Ironman-Distanz. Das ist ja hin und zurück geradelt mit einer reinen Fahrzeit von 19 Stunden 13. Das ist ein Schnitt von 28,8 km/h. Insgesamt war er 21 Stunden unterwegs, hat dabei gut 3000 Höhenmeter absolviert. Das ist eigentlich nur der Harz. Ja, strammes Ding, ne? 14.000 Kalorien.
Das ist echt so verrückt. Also das schlägt in die gleiche Kerbe mit der Aktion, die können wir da einmal vielleicht auch noch mit reinnehmen. Es sind nicht wirklich Einheiten und ist auch nicht wirklich empfehlenswert zum Nachtrainieren für jedermann, einfach sofort mal eben. Aber jemand hat in die Trainingsgruppe von Power & Pace geschrieben, dass er, also hat das so kommentiert, Triathleten gehen ja auch manchmal laufen. Ich habe gestern einen kleinen Spendenlauf gemacht. Hashtag längster Tag. Und sein kleiner Spendenlauf hatte einfach einen Umfang von 100,4 Kilometer in 10 Stunden und 36 Minuten mit einem Schnitt von 6 Minuten 20 pro Kilometer. 941 Höhenmetern und da auch, schlägt fast in die gleiche Kerbe, 9252 Kalorien. Da kann man erstmal die ganze Woche von essen.
Ja, ja.
Das ist ja also eine ähnlich verrückte Aktion für einen guten Zweck. Das ist dann auch sehr, sehr beachtlich. Also ich ziehe davor echt meinen Hut.
Ja. Also ja, das ist das Jahr der wilden Geschichten. Ne? Also
ja.
100 Kilometer ist ja dann schon fast wieder ein Sprint gegenüber dem, was Jörg Scheiderbauer gemacht hat. Den kennen viele in der Szene, weil er selber Zeitfahrräder baut. Er kommt ganz früher, glaube ich, aus dem Mountainbike-Sport. Ich habe ihn mal fast mit dem Motorrad überfahren hier beim Ironman Hamburg. Zum Glück ist es gut gegangen. Er konnte sich für Hawaii qualifizieren, war dann in Kona am Start. Und der ist den Westweg gelaufen. Also er kommt aus dem Badischen und der Westweg ist 280 Kilometer lang, hat 8000 Höhenmeter und ich glaube, er ist das knapp unter 48 Stunden gelaufen.
Oh.
Hat dabei auch Spenden gesammelt in nicht unerheblicher Höhe. Also da ist ein ordentlicher fünfstelliger Betrag zustande gekommen. Und ja, so nutzen die Athleten die freie Zeit durch frei gewordene Wettkämpfe für Dinge, die, wie du schon sagtest, trainingsphysiologisch völliger Quatsch sind, aber einfach mal für die Geschichtsbücher.
Ja, und vor allem, wie du gerade schon gesagt hast, in vielen Fällen auch eben dadurch letztendlich doch unter einem oder einen sinnvollen Zweck haben, weil sie für einen guten Zweck im wahrsten Sinne des Wortes eben da sind und da mehr hintersteckt als einfach Langeweile und was das Bedürfnis, etwas sehr Extremes machen zu wollen, sondern das dann eben dazu nutzen, Geld zu sammeln, auf irgendwas aufmerksam zu machen. Da haben wir noch eine Aktion von Katharina Blach. Die ist 25 Jahre alt, ist mit einem Herzfehler zur Welt gekommen und lebt mit einem Herzschrittmacher. Die hat letztes Jahr in Hamburg, wenn ich mich nicht täusche, ihre allererste Langdistanz wirklich im Wettkampfrahmen absolviert und hat jetzt am vergangenen Wochenende auch eine eigene Langdistanz, quasi die zweite, die sie dann überhaupt machen wollte, ins Leben gerufen, auch für einen guten Zweck, nämlich auf grundsätzlich erstmal mit dem Bedürfnis auf das Thema Organspende aufmerksam machen zu wollen und konkret dafür, dass es einen Jungen gibt, der ist 2 Jahre alt, der ist Daniel, der ist herzkrank, der wartet seit über 500 Tagen auf ein Spenderherz und ja, um darauf aufmerksam machen zu wollen, auf das Thema generell, hat sie eben diese Langdistanz selbst machen wollen. Am Wochenende ist dann knapp daran gescheitert, hat aufgehört nach, ich muss einmal kurz nachgucken, sonst dass ich mich nicht täusche, nach knapp 12 Stunden, glaube ich. Ja, 11 Stunden 55. Hat die 180 Kilometer auch tatsächlich auf Swift absolviert, in knapp über 6 Stunden. Ist die Schwimmstrecke draußen geschwommen, bei einer abgestreckten, in einem Weiher oder so, 38 Meter jeweils und dann halt 100 Bahn. Und ja, es war aber am Wochenende auch dort so heiß wie hier und wahrscheinlich sonst überall auch in Deutschland. Und dann wurde es eben beim Laufen, das war auf der Bahn tatsächlich, also einfach im Kreis, was ja an sich schon wirklich eine Mammutaufgabe ist, gerade mental. Ja, so ein bisschen dann der Gesamtbelastung und auch der Hitze ist das ganze Projekt dann eben ja, insofern geglückt, dass natürlich die Aktion trotzdem, wie jetzt auch eben dann aus gutem Grund bei uns, zur Sprache kommt, um darauf aufmerksam machen machen zu wollen, sich vielleicht darüber auch nochmal zu informieren, sich die Details durchzulesen, weil das ist wirklich dann auch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Aktion, die vom Herzen kommt. Und auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat, nach 21 Kilometern und 2 Stunden 56 auf der Laufbahn, hat sie dann eben aufgehört, weil das sonst dann auch keinen Sinn mehr gemacht hätte. Trotzdem die teilweise Vorberichterstattung da vor Ort, eben für einen guten Zweck, sicherlich schön, dass man da dann die Aufmerksamkeit hat. Und was eben auch sehr bewundernswert ist oder schön zu sehen im Sinne von der Gemeinschaft, die da entsteht und das Sport eben auch dann verbindet und auch gerade so eine Aktion. Sabrina Mockenhaupt ist ein paar Runden mitgelaufen. Die kommt nämlich da aus dem gleichen Ort oder beziehungsweise unter Sportlern ist es ja auch manchmal so, man kennt sich dann. Mhm. Also Sabrina Mockenhaupt, ich glaube jetzt 39 Jahre alt, nicht mehr als Läuferin aktiv, aber ich glaube 45 Titel von deutschen Meisterschaften über 5000 Meter, 10.000 Meter und Crosslauf und so weiter. Auch mal 15. geworden bei Olympia, wenn ich mich nicht täusche, ist da dann eben, war vor Ort, hat sich das angeguckt, hat sich dann auch irgendwie inspiriert gefühlt und als es dann eben eng wurde, man gesehen hat, okay, man sieht es ja dann eben an bei der Hitze und Gehen und Pause und so weiter, ein Ironman, das passiert dann eben schleichend und manchmal auch auf dem Schlag, aber in dem Fall war es dann eben so, dass man das gesehen hat und zur Unterstützung sind dann immer ein paar andere Leute mitgelaufen, manchmal nur eine Runde, aber eben um dann zu unterstützen. Das finde ich dann eben sehr, sehr schön zu sehen, wenn sowas dann echt zustande kommt, ob jetzt dann wirklich am Ende Marathon gelaufen oder nicht, eine sehr, sehr schöne Aktion für einen echt guten Zweck, unterstützenswert, deswegen auch aus gutem Grund, dass wir noch drüber sprechen und in dem Sinne vielleicht, wenn das bei Katharina Blach selbst persönlich ankommen sollte, aus dem geplanten eigenen Finish, was nichts geworden ist, nichts draus machen, es kommen auch wieder Rennen und dann kommt auch wieder ein normaler Zieleinlauf. Und das wird dann sicherlich auch ein besonderes Erlebnis.
Ja, da freuen wir uns alle drauf. Eine nicht so schöne Meldung haben wir aus China bekommen. Ihr erinnert euch, wir haben vor 2 Wochen über die Wiedergeburt des Triathlons in China gesprochen. Ja, da sieht es inzwischen auch wieder anders aus. Der Björn Meyer hat uns nochmal eine Nachricht geschickt aus Shanghai.
Unser Negativkommentar der Woche.
Unser Negativkommentar der Woche. Ja, leider müssen wir es verkünden. Liebe Trimark-Freunde, es ist schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit und der Wiedergeburt des Triathlons in China. Aufgrund der neuen Covid-Fälle in Peking sind bis auf Weiteres alle Triathlon-Events auf Eis gelegt. Gut, dass wir neulich noch das Vergnügen hatten. Ja, und dabei wollte ich doch am Ende der Woche wieder ein paar Eindrücke teilen. Drücke euch die Daumen, dass Hamburg stattfinden wird.
Ja, genau.
Drücken wir uns allen die Daumen.
Ja.
Ja. Also momentan ist es so, ich war am Samstag zum ersten Mal wieder in der City unterwegs, hatte mich verabredet, das normale Leben spielt sich wieder ab, ohne dass es groß zu weiteren Infektionsfällen kommt, es sei denn, es handelt sich um Hotspots wie Fleischereien, Gottesdienste, einzelne Gaststätten und so weiter. Wir müssen das weiter im Auge behalten, aber wir hören, dass überall eifrig gefeilt wird an Sicherheitskonzepten, an Maßnahmen und wie gesagt, nochmal zurück zum Anfang der heutigen Aufnahme. Wir haben vorhin mit Ironman gesprochen. Die sind sehr guter Dinge, was den Herbst betrifft. Ja, ein Herbst, der etwas später wird als sonst der Triathlon-Herbst hierzulande, aber die hoffen, dass da noch einiges stattfindet, über das wir berichten können. Und da freuen wir uns dann natürlich drauf.
Genau, das wäre nämlich auch die Frage der Woche gewesen. Die kam natürlich auch reihenweise dann ist auf uns eingeprasselt, als dann klar war, Bundesregierung sagt, eben Großveranstaltungsverbot, nicht nur bis 31.08., sondern bis Ende Oktober. Kam natürlich auch an uns die Frage, was sind das für Konsequenzen dann eventuell für Hamburg oder also für Hamburg generell und auch für den Ironman Hamburg. Also findet dann gar nichts statt, findet Ironman statt, aber Marathon beispielsweise nicht, weil das dann doch eben nochmal eine andere Anzahl an Personen ist und so weiter. Wir können es natürlich auch nicht besser sagen als die offiziellen Verkündungen gerade, aber wenn man eben sich das anhört, dann scheint es ja für die Veranstaltungen, die ein Konzept gehabt hätten und das ist ja im Triathlon eben der Fall und wir sind es ja auch mal durchgegangen im Detail, eben deutlich besser umsetzbar als bei vielen anderen Sportarten, besteht ja bei denen offensichtlich Hoffnung, dass das eben dann, dass diese Veranstaltungen nicht betroffen sind, sondern eben so Feste und große Feiern und eben abseits von solchen Events. Von daher, schlussendlich können wir es auch noch nicht beantworten. Ich würde aber mal die Einschätzung abgeben, es hat sich an dem vorherigen Stand nicht wirklich viel dadurch verändert, dass diese Auflage nochmal im Wortlaut und im Datum jetzt nach hinten verschoben wurde. Ja, und wie es dann letztendlich spezifisch aussieht und wer dann da teilnimmt, wie sich auch vielleicht an so einem Profifeld zusammenstellt, das wird man, glaube ich, über die nächsten Wochen oder vielleicht auch erst Monate sehen. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was daraus wird und was das Ganze dann im Gesamtkontext auch für den Triathlon-Herbst bedeutet.
Ja, wir werden nächste Woche berichten über unser Triathlon-Erlebnis beim Hallig-Triathlon am Freitagabend. Ich freue mich sehr drauf. Simon, wir sehen uns an und in der Nordsee. Ja, wahrscheinlich bist du schon längst im Ziel, wenn ich an der Nordsee ankomme. Ja, deinen Namen kennt man ja. Die wollen ja das Starterfeld so auch entzerren, dass die schnellen Leute, die potenziell schnellen Leute ganz am Anfang starten.
Ja, ich muss nur irgendwie aus der Nordsee rauskommen. Ich war seit unserem viertelstündigen Schwimmversuch im Freibad auch nicht mehr im Wasser. Also besser wird's nicht. Ja, wenn das gleich hier vorbei ist, schreibe ich Simon Henseleit nochmal eine Nachricht für spezifische Super League-Tipps, wie man das am besten anstellt. Der scheint damit Erfahrung zu haben.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne, euch allen eine, ich glaube, bundesweit recht sonnige Restwoche. Ja, es wird Triathlon-Wetter sein und genießt es, macht das Beste draus, passt auf euch auf und nächste Woche hören wir uns wieder.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.